jeder zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und selbstgebastelte Geschenke. Unser heutiges Thema ist Podcast-Wichteln.
Denn wir wurden von Greifenklaue, beziehungsweise Ingo, zum Podcast-Wichteln eingeladen. Das Konzept ist, dass sich mehrere Podcasts Themen ausdenken und die dann praktisch so semi-zufällig verteilt werden auf andere Podcasts, die teilnehmen. Wir verlinken euch bei Greifenklaue auch die Liste der Teilnehmenden, so dass ihr sehen könnt, wer alles dabei ist, wer unsere Themen erhalten hat. Ja, wir haben zwei interessante Themen von zwei interessanten Podcasts zugelost bekommen. Also da hätten wir einmal Würfelorgien versus Spiel's aus, du Sau. Soziale Skills, der Charakter im Rollenspiel von Per Anhalter durch die Fantastik.
Und Fanzines, One-Sheets und anderes Selbstgemachtes von Greifenklaue selbst.
Genau, und ich denke, wir fangen mit dem Thema Würfelorgien, beziehungsweise Spiel's aus, du Sau, an und sprechen mal ein bisschen über Soziales im Rollenspiel. Also auf der Werte- und Charakterseite, aber wie ihr rausfinden werdet, auch auf der Spielerseite.
Ja, denn seien wir ehrlich, wie man spielt, ist immer einfach eine Stilfrage.
Ja, eine Frage der Gruppendynamik.
Von Gruppendynamik und Gruppenwille. Wofür man sich entscheidet gemeinsam, wie man spielen möchte.
Genau, und das ist auch halt keine Frage, wo es eine ganz klare, richtige oder falsche Antwort gibt. Also in die Falle werden wir nicht laufen, das zu behaupten. Da sind wir auch gar nicht so festgelegt einfach. Also ich bin eher eine Person, die soziale Szenen auch ein bisschen ausspielt und durch ihren Charakter spielt.
Mhm. Bei mir kommt es auf den Charakter an und auf die Gruppe.
Ja.
Weil bei manchen Charakteren ist es auch so, dass ich das auch gerne mache und bei anderen Charakteren oder manchmal auch einfach nur nach Tagesform. An manchen Tagen sage ich einfach, bitte, ich möchte es gerade einfach nur auswürfeln. Und ich behaupte, dass beides legitim ist.
Man muss sich auch nicht zwangsläufig entscheiden. Nur weil man würfelt, heißt es nicht, dass man keine Rollenspielelemente in sozialen Szenen hat. Und nur weil man viel ausspielt, heißt es auch nicht, dass man keine Regeln verwendet.
Genau. Also, es gibt ja auch noch Spiele, die da anders funktionieren als bei Auswürfeln oder Ausspielen. Beziehungsweise die das vielleicht noch mit anderen Elementen verbinden. Da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf. Aber bleiben wir bei dem Kernpunkt, woran macht man es fest? Wo liegen eigentlich die Probleme? Warum ist das überhaupt eine Frage?
Genau, warum spielt man nicht einfach aus? Zum Beispiel. Und die Gründe sind wahrscheinlich zum einen, dass manche Spielende sich in sozialen Rollen nicht so wohl fühlen oder eben, wie du auch schon gesagt hast, die Tagesform nicht haben oder auch einfach gar nicht in eine In-Time-Stimme kommen und weswegen Ausspielen für sie schwieriger ist. Und zum anderen bevorzugt reines Ausspielen halt die Schnacker. Also unabhängig davon, was auf deinem Charakterbogen steht oder ob da überhaupt was draufsteht, wenn du selber beredsam bist und einfach die sozialen Skills im echten Leben hast, dann sind die sehr leicht und rollenspieltisch übertragbar.
Und wenn du daran besser bist als andere am Tisch, dann hast du automatisch den Sozialcharakter, wenn es nur um Ausspielen geht, egal was die Charakterblätter sagen. Und das ist ja nicht ganz, was Rollenspiel ausmacht.
Oft nicht. Und manchmal musst du dich dann halt absichtlich zurückhalten. Das kann auch der Faktor sein, warum jemand gegen reines Würfeln ist, weil das eben die Highlight-Momente sind, die man hat. Wenn man eben halt wirklich dieses soziale Überreden wirklich gerne macht und im Rollenspiel auslebt, dann ist das halt ein Moment, der verloren geht, wenn man
nur würfelt.
Wenn man nur würfelt. Genau. Und ich glaube, von einigen Wissensdingen abgesehen, ist das Soziale da ziemlich allein im Rollenspiel im Sinne davon, dass man es 1:1 auf den Tisch übertragen kann bis zu einem gewissen Grad. Gut, man kennt sich halt, die Stakes sind andere, aber ja, du kannst halt, wenn du gut überreden bist oder wenn du halt einfach charismatisch auftrittst, wenn du weißt, wie du Sachen formulierst, das einfach aufs Rollenspiel übertragen, durch deinen Charakter nutzen, eventuell eben in einer mittelalterlichen Sprachform, als wäre nach Intime klingt, aber ansonsten redest du einfach, während sowas wie ein Handwerkstalent, du schmiedest halt kein Schwert am Tisch.
Das wäre auch am Tisch ein bisschen laut und wird in anderen Stunden an Zeit fehlen.
Ja, ein weiterer Faktor übrigens ist der Zeitaufwand, warum man Sachen nicht ausspielen sollte. Manche Szenen sind halt einfach, werden sehr lang, wenn man alles wortwörtlich ausspielt. Ich spreche da auch ganz bewusst von Einkäufen.
Aber es können auch einfach Situationen sein, wo jemand bekehrt werden soll zu etwas. Also wirklich eine halbstündige Sitzung, wo jemandem erklärt wird, warum eine Wahl die bessere ist als die andere. Das ist vielleicht ein Gespräch, das man nicht komplett in Time in der Zeit haben möchte.
Ja, also auch einen Schlachtplan machen. Man muss nicht die Bewegung jeder einzelnen Einheit im Zweifel vielleicht besprechen in Time, sondern auch man kann auch mal für manche Sachen auf die Metaebene gehen. Also gerade auch in Innergruppendiskussionen, die eigentlich eine klare Lösung haben, wo ein Spieler nur überzeugt werden möchte. Auch das lässt sich manchmal abkürzen. Also ich glaube, Zeit ist ein wirklicher Faktor bei der Entscheidung, situativ, spiele ich es aus oder würfel ich.
Mhm.
Und ich würde halt sagen, es ist halt wie bei einem Film oder bei einem Roman. Manchmal ist es eine Szene, eine Montage, wo man halt sieht, dass Dinge passieren, ohne dass man halt reinzoomt und jede Dialogzeile hört. Und manchmal ist es eben ein Spotlight-Moment, wo der gesamte Dialog kommt.
Ja.
Und das ist halt durchaus unterschiedlich. Und da, wo man halt einen Film drüber wegschneidet vom Rollenspiel, ob mechanisch Sachen notwendig sind, dass sie passieren, da kann man hier einfach würfeln. Also wenn man jetzt eben die Handelnprobe würfeln möchte, um Sachen einzukaufen, dann kann das eben...
Ansonsten sehr langes Spiel abkürzen,
genau.
wenn es nicht relevant ist.
Wenn es einfach dramaturgisch gerade nicht passt.
Mhm.
Also eine dramaturgische Entscheidung bis zu einem gewissen Grad ist es und eine Pacing-Entscheidung, wann man ausspielt, wann man würfelt.
Aber halt auch ein, was ist für die Gruppe wichtig, was ist für die Spielleitung wichtig, was ist für die einzelnen Spielerinnen wichtig.
Ja.
Also es gibt bestimmt immer wieder Situationen am Spieltisch, wo sich eine oder mehrere Personen denken, oh, müssen wir das jetzt so im Detail ausspielen, wo es aber für eine Person oder die Spielleitung sehr, sehr wichtig ist.
Genau, und manchmal entwickelt sich eine Szene halt auch irgendwo hin.
Mhm.
Und man weiß manchmal am Anfang noch gar nicht, wo es hingehen soll. Vielleicht hat die Spielung noch was geplant, vielleicht haben die Spieler was geplant.
Ja.
Und da ist es dann aber auch eventuell der richtige Schritt, Wichtigkeit zu signalisieren.
Ja.
Gebt ihm eine Sekunde, hier passiert noch was.
Mhm.
Das ist nicht egal.
Wobei man es vielleicht auch gar nicht so unbedingt äußern kann, oder also wenn es jetzt nicht gerade die Spielleitung ist, die weiß, wo es gerade hinführt, sondern eine Spielerin, die einfach nur spürt, es fühlt sich wichtig an, dass mein Charakter das gerade ausspielt.
Ja.
Ohne zu wissen, warum.
Aber allein das zu äußern, glaube ich, ist relevant.
Ja.
Weil dann haben andere auch ein Verständnis dafür. Weil sowas natürlich problematisch kann immer sein, wenn solche Dynamiken missbraucht werden. Also in Anführungszeichen. Wenn das nicht funktioniert. Also wenn jemand bei jeder Szene, in der er vorkommt, sagt...
Das fühlt sich wichtig an.
Für mich ist das aber wichtig.
Vielleicht einfach, ja, weil die Person ein starkes Bedürfnis nach Spotlight hat.
Genau. Und genauso kann natürlich, wenn man das in Spielerhände legt, jemand einen vor sich hertreiben oder die Gruppe. Also wenn jemand sagt...
Können wir nicht besser zum Kampf kommen und das nur schnell auswürfeln, eure lange Diskussion stört den Spielfluss.
Ja, genau so. Ja, cool, ja, das ist der letzte Abend vor der großen Schlacht, aber ich möchte jetzt einfach fucking die Würfel rollen. Dann kommt man zum Ende mit eurem Lagerfeuer-Gejammer. Anstatt das lange Lied zu singen, während der böse König eine Tomate isst, würfel doch einfach mal musizieren.
Und ich sag mal, das kann auch eine valide Meinung sein, warum nicht, wenn es mal vorkommt. Wenn du mal denkst, wollte ich das gerade wirklich alles ausspielen oder können wir das abkürzen? Würde ich sagen, kein Thema. Ist eine valide Frage. Wenn die Antwort kommt, nee, wir wollen das gerade alle wirklich ausspielen, dann Pech.
Ja, wenn es dauerhaft ein Problem ist, dann habt ihr vielleicht gruppendynamisch ein Problem, wo ihr genau sozusagen einen Gruppenvertrag nachjustieren wollt, wie wollen wir soziale Dinge machen. Und ich bin sehr dafür, dass SpielerInnen, die nicht super sozial drauf sind, auch soziale Charakter spielen können. Das ist eine valide Fantasie zu erfüllen. Und diese verdienen Spotlight-Momente, die verdienen das ausspielen zu können.
Mhm.
Auf ihre Art. Aber manchmal eben auch glänzen zu können, indem sie...
Einfach würfeln und gesagt wird, du überredest mit silberner Zunge diese Wache zu, was auch immer.
Genau, der mechanische Wurf. Und manchmal sind Sozialszenen auch awkward. Also das möchte ich gar nicht außen vor lassen, das Turn-Szene. Zwischen zwei Leuten, die keinerlei Chemie haben und das halt auch nicht so richtig sich in ihre Charakter reinversetzen, in diesem Punkt. Das ist einfach awkward, wenn man sie zwingt, das länger auszuspielen.
Ja, das tut nicht Not.
Oder halt ein Gespräch, wo keiner irgendwie reinkommt. Das, ja, klar, das muss nicht. Aber ja, also generell eben Spielenden die Möglichkeit geben, auch was zu verkörpern, was sie nicht sind. Und dann dann lass dann halt im Zweifel die Würfel sprechen lassen. Aber ich würde es halt nicht dahin gehen, dass halt jedes Mal, wenn ein Gespräch aufkommt, die Person, die den Sozialcharakter spielt, aber selber ungern redet, sagt, ey, ich würde das gerne abkürzen und würfeln. Das halt, kann halt auch wieder zeigen, okay, wir haben hier fundamental unterschiedliche Bedürfnisse an unsere Szenen.
Mhm.
Und das ist halt gar nicht die Schuld der Person, aber man muss halt eben da überlegen, auch wenn dein Charakter die Person ist, die sozial das lösen könnte, nimmst du halt anderen SpielerInnen auch das Spotlight, indem du Würfe einforderst und denen das praktisch abschneidest, was sie gerade spielen.
Ja.
Ja, jedes Mal entscheiden, ist es das wert?
Wir haben aber nicht nur Punkte, was schwierig sein kann, sondern wir haben auch Hinweise, was man tun kann.
Ja, genau.
Und zwar, wir gehen auf mehrere von den Punkten noch gleich genauer ein. Aber zuerst, es geht ja oft darum, auch über die sozialen Talente etwas zu erreichen.
Ja.
Entweder, weil man jemanden überreden möchte oder und so weiter und so weiter, jemanden betören, irgendwas zu tun. Oder es geht darum, Informationen zu vermitteln.
Oder zu erhalten.
Genau, Informationen zu ermitteln oder zu erhalten. Und wenn viel Dialog gespielt wird, ist es sehr einfach, viele Informationen einzustreuen, Dinge einzubringen, Informationen auch zu erhalten, die beiläufig auswirken oder so nicht unbedingt wichtig wirken, aber vielleicht noch wichtig werden können.
Genau, es verschwindet halt erstmal im Hintergrund und kann dann, also man kann Foreshadowing einbauen und Sachen aufbauen und so. Und wenn man alles sehr verdichtet, dann wird halt jede Information, die die Spielleitung rausgibt, automatisch wichtig
und eine wichtige und plotrelevante.
Genau, und jede Szene, die ausgespielt wird, wenn man sonst, also wenn man nur wichtige Szenen ausspielt,
dann wird sofort jedes Gespräch, das ausgespielt wird, gewinnt einfach an Wichtigkeit und an Relevanz und es wird erwartet, dass jede Information super wichtig ist.
Genau. Und ihr müsst wissen, ob ihr das wollt. Halt, wenn man mehr Slice of Life, wenn man mehr Intercharacter-Soap spielt, wenn man mehr die Welt leben haben möchte, dann ist das vielleicht nicht, was man will. Wenn man ein sehr fokussiertes Spiel haben will, eben auf die klaren Highlights und jede Szene hat einen ganz klaren narrativen Grund, dann kann man das so machen.
Genau. Wenn man dann aber als Spielleitung nebenbei Informationen einbringen möchte, so im Sinne, die Charaktere haben alle wichtigen Informationen, aber sie müssen dann auch richtig zusammensetzen, dann ist es natürlich schwierig, solche Informationen einzubringen in einem Punkt, dass es eben nicht sofort offensichtlich ist,
genau,
wo die Information hinführt.
Genau. Die Spieler können ja, als gerade wenn sie halt sehr mechanisch denken, sehr gewinnorientiert, die Informationen, die sie durch gelungene und misslungene Proben erhalten, unterschiedlich eintragen oder sogar die sie durch misslungene Proben erhalten, gar nicht aufschreiben.
Mhm. Man kann aber auch noch ein bisschen dran drehen.
Das ist natürlich möglich, ja.
Man macht es in erster Linie über Würfeln, wenig interne Gespräche und da nur die wichtigen. Auch da kann man immer noch, sagen wir, beifangen, also Nebeninformationen, die vielleicht wichtig werden können oder auch gar nicht wichtig sind, einbringen.
Mhm.
Und dann ein bisschen an der Qualität der Probe festmachen, wie viel man wovon einbringt.
Das ist natürlich eine Möglichkeit. Also, wenn die Spielregeln es nicht hergeben und die Spieler gehen von einer anderen Voraussetzung aus, dann ist es halt wieder eine Gruppenvertragssache. Also da,
genau, also da muss man schon kommunizieren, was Sache ist. Aber eventuell das einfach am Anfang nennen.
Mhm.
Ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben öfter mal mit sowas wie Gerüchten gespielt.
Ja.
Dass Überredenproben waren gelungen, man hatte irgendjemanden überredet, einem Informationen zu geben und man hat sowohl klare Informationen bekommen, die korrekt sind, als auch Gerüchte, bei denen man nicht wusste, ob sie korrekt sind oder nicht. Und teilweise waren die aber je nachdem, wie gut die Probe gelungen war oder wie die Person einfach vom Verhalten her war, mit der man gesprochen hat, war es nicht klar, was ist. Sodass man dann auch rätseln musste, was ist jetzt wahr, was ist falsch, woher kommen welche Gerüchte und so weiter. Und das ist ja einfach eine Technik, die man einbringen kann.
Da wäre dann die Frage, eben Würfelorgie oder find's selber raus, du Sau.
Genau.
Nämlich der Umgang mit Informationen und sagen wir mal den, halt so ein Logiktalent im Spiel.
Mhm. Und ja, da kann man eben auf verschiedene Weise oder mit verschiedenen Möglichkeiten einfach nur durch Würfelorgien oder auch durch wichtige Gespräche eben unwichtige Informationen mit hinzufügen.
Ja.
Oder Informationen, die vielleicht wichtig wären, vielleicht nicht. Ja, es bietet einem einfach Möglichkeiten, die Spieler eben rätseln zu lassen, welche Informationen welche Relevanz haben,
genau, für was. Man muss nicht darauf verzichten. Es gibt auch Spiele, wo halt Informationen einfach das Kernelement sind, wo man die Informationen immer erhält. Also ein ganz klassisches Ding ist ja, würfel, ob du die Informationen erhältst.
Und das ist natürlich oft eine Sackgasse, wenn die Information Kern des Spiels ist. Und du sitzt da so, ey, ich würfel hier. Ja, du hast die Überreden nicht geschafft. Okay, ja, probier es mal mit Kern überzeugen. Vielleicht findet ihr eine tiefere Ebene. Auch nicht. Okay, mach mal eine Menschenkenntnis. Nee, weiß ich auch nicht. Okay, ja, du hast trotzdem eine, vielleicht weißt du noch mehr. Ich betöre ihn mal. Ach, leider nicht. Ja, schade. Ich wirf mal Willenskraft für ihn. Ach, super hoch gelungen. Also irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo du vielleicht auch einfach besser die Info rausgibst. Also manchmal, auch wenn die Spieler gern würfeln wollen, ist die Information zu relevant, um sie hinter einem Würfel zu verstecken.
Andererseits, wenn eben da einfach gar nichts gelingt und jemand patzt nur, dann ist es vielleicht der Moment, wo man als Spielleitung überlegen muss, okay, wie kriege ich es hin, dass sie was anderes machen und die Information trotzdem bekommen, weil sie jetzt rauszugeben, kommt einem wie Cheating vor.
Ja, aber wenn du als Spielleitung an diesen Punkt kommst, dann hast du dich durch Design in die Ecke geschoben.
Ja.
Also du hast dich selbst in die Sackgasse designt. Und es gibt Spiele, die direkt darauf designt sind, das zu vermeiden. Da würde ich das Gumshoe-System nennen. Das ist halt ein System, wo Fertigkeiten keine Würfe sind, sondern du hast Punkte. Du gibst Punkte aus, um Informationen zu erhalten. Du hast 3 Punkte Archäologie. Du kommst an die Ausgrabungsstätte, gibst einen aus, um eine Info zu bekommen. Und beziehungsweise du kriegst die Grundinfos, kriegst du in dem Spiel immer. Du kriegst halt immer die, okay, diese Knochen sind 4 Millionen Jahre alt. Und trotzdem tragen sie eine Armbanduhr. Haben die hier gerade aus der Mine rausgeholt. Why? Und das ist halt die Kerninformation. Und du kannst dann halt den Punkt in Archäologie ausgeben, um mehr Informationen zu bekommen. Oder du gibst einen Punkt in Mechanik aus, um mehr über die Uhr zu erfahren. Und das sind dann eben die...
Die Möglichkeiten, um weiterzukommen. Aber die Grundinformation sollte ausreichen, dass man im Abenteuer weiterkommt.
Genau. Aber man ist besser informiert, wenn man mehr Punkte ausgibt. Genau. Aber man muss halt entscheiden, wann man
welche Punkte ausgibt, denn die kommen, glaube ich, nicht so schnell wieder.
Du setzt schon bewusst eine Priorität, ich möchte jetzt diese zusätzliche Info bekommen. Halt grundsätzlich darüber nachzudenken, wie gestalte ich ein Abenteuer spannend, auch wenn alle Kerninformationen automatisch rauskommen, oder auch wie gestalte ich es mechanisch spannend. Und das, genau, das kann man eben, dass man Wissensdinge oder Sachen, die man sozial rausfindet, weil auch die Sozialtalente sind ähnlich. Ich gebe halt einen Punkt in Etikette aus, damit der Butler mir doch sagt, was die Herrschaften letzten Abend getrieben haben. Und das sind halt zusätzliche Informationen, die du bekommst. Und in anderen Spielen wäre es vielleicht, ich würfel, ob der Butler mir gewogen ist, oder ich spiele über Reden aus, ob der Butler mir gewogen ist. Das sind alles valide Ansätze, aber für Abenteuerdesign, ich würde halt immer vermeiden, dass ein Würfelwurf oder dass Spieler deine Gedanken lesen müssen, die Sackgasse ist.
Ja, ja. Wobei man ja auch sagen muss, dass es durchaus vorgefertigte Abenteuer ist, wo genau sowas vorkommt.
Das ist dann auch kein gutes Design.
Das ist auch kein gutes Design. Also es gibt viele Abenteuer, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, an eine Lösung zu kommen. Aber auf all diesen Wegen wird oft gewürfelt.
Ja, genau. Solange man alle Wege einschlagen kann und die Spielercharakter hinreichend kompetent sind.
Sollte irgendwann die Lösung rauskommen.
Genau, aber generell...
Und wenn nicht, wenn alles schief geht, wenn jeder Wurf ein Patzer ist, dann muss man halt als Spielleitung kreativ werden, denn sonst geht es einfach nicht weiter.
Ja, für mich... Als Design Maxime immer, die ich an Abenteuer setze, ist, verlange nur einen Würfelwurf, wenn du auch mit dem Ergebnis leben kannst, dass er fehlschlägt. Also du brauchst nur würfeln, wenn jedes Ergebnis okay ist. Wenn die Spieler auf jeden Fall scheitern sollen, brauchst du nicht würfeln. Wenn die Spieler auf jeden Fall Erfolg haben sollen, brauchst du auch nicht würfeln. Natürlich ist das eine generelle Regel. Würfeln an sich macht auch Spaß. Und manchmal will man eben auch irgendwie die Unwägbarkeit haben.
Ja klar, aber es sollte eben nicht das Abenteuer beenden, wenn der Würfel schief geht. Das ist einfach
der Punkt. Genau, gerade relativ früh. Und also ein Finale mit Sozialproben zu gestalten, kann auch gut funktionieren. Aber oft ist eben, das ist praktisch der Vorbereitungs-, der Legwork-Teil, wo man Informationen sammelt. Nicht der, wo es dramaturgisch cool ist, wenn das Abenteuer daran nicht weitergeht. Also, wenn die Spieler falsche Informationen erhalten, und dann immer noch weitermachen können, aber eben absolut in eine Falle laufen, das ist auch okay. Dann ging das Abenteuer ja weiter.
Genau.
Und ihre Würfe hatten tatsächliche Konsequenzen.
Das Einzige, wo es eben nicht spannend ist für die Gruppe, ist, wenn man da steht und nicht weiß, was man noch tun könnte.
Genau, man ist in der Sackgasse. Und wenn die Spieler dann auch keine Möglichkeit an der Hand hat, den Hinweis zu geben.
Ja.
Wenn nicht mal 2 Leute die Tür eintreten können mit einer Knarre, weil das nicht passen würde.
Ja. Das wäre ein blödes Ende und ist unbefriedigend für die Spielrunde. Ansonsten, genau, Würfel oder Ausspielen sollten halt immer neue Möglichkeiten öffnen.
genau, das war jetzt halt eher auf der Spielleiter, auf der Designebene, aber man kann halt auch gruppendynamisch Lösungen dafür finden. Wenn man halt nicht würfeln möchte, oder wenn ein Spieler wenn sie sich nicht wohlfühlt in der sozialen Rolle ihres Charakters, ich würde erstmal sagen, es ist nicht zwangsläufig notwendig, immer alles in Play zu formulieren. Du kannst auch sagen, was der Charakter sagen soll, und im Kopf übersetzen wir es alle mittelalterlich.
Ja, genau. Also in-time reden, egal welcher Slang gerade angesagt ist, ist halt nicht zwingend erforderlich, damit es für die Gruppe das Erlebnis hat.
Ja, also du musst halt auch nicht absichtlich den Stil brechen, wenn es nicht irgendeinen Humoristen-Effekt hat. Also ich würde für Gassen wissen, wer der Babo ist. Ist zwar lustig formuliert, aber ein bringt mich zu einem Anführer ist dann vielleicht doch besser, oder ein ich würfel, wer hier der Anführer ist. Ja. Also es gibt halt gerade von passend und unpassender Formulierung, und da müsst ihr in eurer Gruppe sehen, das passt. Und man muss nicht immer direkte Rede sprechen. Indirekte Rede tut es manchmal auch.
Ja.
Das funktioniert auch in Romanen, und wenn man sich es vorstellen kann, also wenn der gemeinsame Vorstellungsraum nicht gebrochen wird, dann bringt zum Ausdruck, was dein Charakter zum Ausdruck bringen möchte, und der Sozialwert gibt uns einen Filter, durch den wir es interpretieren können.
Ja, das man als anderen gut nehmen kann. Der Würfelwurf sagt dir, wie das Gespräch läuft. Ja. Okay. Ja, alles andere kann man eben durchs Spiel einbringen, wenn man möchte.
Genau, und wann du würfelst, ist halt auch echt eine Frage, die du bedenken kannst. Also
genau.
Vielleicht, wenn es gut läuft, nie, das ist okay. Aber nimmt halt den Spotlight-Moment für die Leute mit den hohen Werten.
Mhm. Wenn der Würfel außer die können auch, das sind die Personen, die auch so gut reden.
Auch dann sind es vielleicht fremde Punkte. Also wenn es nie passiert,
kann es so anfühlen, ja.
Genau. Und also wie gesagt, unter den Prämissen, wann man überhaupt würfelt, die wir schon besprochen haben, ist halt, wann man würfelt, auch relevant. Also sowas wie, ja, man würfelt erst und dann reagieren alle positiv oder negativ im Rahmen dessen, wie der Würfelwurf war. Man hat schon praktisch einen Hinweis, wie man Rollen spielt.
Mhm.
Und da kann auch die Spielleitung Tipps geben. Wenn du halt einen Patzer würfelst, dann, ja, du, sieh mal, wenn du dich in die Scheiße reitest. Oder der Typ hasst dich jetzt und möchte dich mit dem Messer töten. Warum? Es ist ein Händler. Also da ist halt besser dann so, wenn die Spielleitung vielleicht Tipps gibt, wie man das negativ ausspielt, vielleicht ein paar Optionen reinwerfen, was da drin, was halt so möglich ist durch eine misslungene Probe. Du beleidigst deine Mutter, sagt eine von mehreren Optionen, da kannst das Scheitern halt immer noch durch deinen Charakter filtern.
Genau, also dass dir Optionen gesagt werden, was dein Charakter falsch gemacht haben könnte, damit es eine entsprechende Wirkung bei dem NSC erzeugt.
Ja.
Und du suchst dir aus, entweder nur, was davon du nimmst, oder auch, wie du das ausspielst.
Ja, genau. Wenn du halt als Spielleitung, da kannst du ja praktisch sagen, womit man den
beleidigen könnte.
Ja, wie man ihn aus Versehen beleidigt. Genau, das muss ja nicht immer die Mutter sein. Es kann ja
auch der Vater sein.
Ja, oder ja, der ist halt super nervös wegen seiner großen Nase, dieser Nichtspielercharakter.
Ja. Herr Händler, ihr habt den richtigen Riecher gehabt. Aha. Und hat direkt aus Versehen beleidigt.
Genau, also so ein Hinweis kann da auf jeden Fall Spielelemente reinbringen. Dann, man kann auch einfach, wenn man das vorherige ausspielen, also wenn ihr Ausspiel belohnen wollt, dann sind mechanische Erleichterungen immer ein leichtes Belohnungselement. Also ihr müsst nicht das gute Rollenspiel mit Abenteuerpunkten belohnen, aber ihr könnt halt, okay, ihr habt hier coole Argumente eingebracht, ihr habt gut sozial ausgespielt, oder wir hatten alle Spaß in der sozialen Szene. Es kommt mir tatsächlich vor, als hättet ihr ihn überredet. Deswegen kommt die Probe jetzt nach dem Ausspiel oder während des Ausspiels und kriegt halt eine Erleichterung für das, was ihr eingebracht habt. Das ist eine Möglichkeit, das mechanisch zu belohnen, wenn man das denn will.
Genau, und das kann man einerseits für Ausspielen machen, das kann man aber auch machen einfach für jetzt Outtime auf Metaebene einen Plan machen, wie man das für Kämpfe ja oft auch macht. Man macht die Planung out of character, bespricht alles, was man vorhat, welche Argumente man einbringen möchte etc. pp. Auch dafür kann man Erleichterungen geben, je nachdem, wie man gerne spielen möchte oder wie die Gruppe gerne spielen möchte.
Ja, und es gibt auch eine Möglichkeit, dann andere SpielerInnen an der sozialen Szene zu beteiligen. Weil man kann ja auch Erleichterungen für Sachen geben, die andere einwerfen. Sowas wie, jemand bringt halt den total coolen Fakt aus dem Hintergrund ein. Das ist eine Erleichterung für den, der die soziale Probe würfelt. Eine andere springt mit einem Argument rein, weil sie eben einfach eine Spielerin ist, die gut reden kann und das gut in Worte fasst. Aber es gibt dann auch eine Erleichterung für den Sozialcharakter, der dann am Ende den Würfelwurf als Spotlight hat. Und was man auch machen kann, ist Würfelwürfe praktisch als Tippgeber benutzen. Also hier, mein Charakter hat jetzt hier viele Punkte übrig in einem sozialen Wert. Die Spielleitung Tipps geben, wie das klappen könnte, ähnlich wie bei den misslungenen Proben da. Also Tipps sind sowohl bei Gelungen als auch bei misslungenen Proben hilfreich, aber man kann auch sozusagen die Gruppe zum Brainstormen zuziehen, so, ja, das, die Probe ist super erfolgreich, aber ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken kann, was wird ihr für Argumente reinbringen, und dann wirft die Gruppe es rein, aber am Ende hat es der Charakter gesagt, der eben sozial ist, der gewürfelt hat.
Genau. Das ist sowieso eine Sache, egal ob von wem das ausgeht. Prinzipiell ist ja bei wichtigen Entscheidungen, bei wichtigen Plotpunkten, sollte ja die Gruppe gemeinsam arbeiten. Hoffentlich. Vielleicht. Ja. Je nach System, je nach Gruppe, je nachdem. Aber wenn sie es möchte, schadet das absolut nicht, wenn andere Leute einwerfen, was man sagen könnte, entweder Outtime oder sogar Intime.
Ja, und es gibt mehrere Spiele, die das auch mechanisch abdecken.
Genau.
Masks haben wir letztens gespielt.
Da gibt es auch Help-Moves, dass man eben sagen kann, ja, ich helfe dem bei was auch immer. Also es geht, glaube ich.
Genau, das ist ein generischer Move. Du kannst +1 auf den Wurf von anderen Leuten geben.
Genau, und dann musst du eben sagen, wie du in der Situation, in der ihr steht, dem Charakter helft. Welche deiner Fähigkeiten, welche deiner Dinge, die du tust, sind hilfreich jetzt gerade.
Genau, und dann gibt es halt eine Erleichterung. Und es gibt auch Social Combat Systeme, die einfach soziale Konflikte halt wie so einen Kampf in anderen Rollenspielsystemen mechanisieren. Also da gibt es dann sowas wie, ja, das man Schlachtpläne machen kann, dass es sowas wie soziale Lebenspunkte gibt oder was, oder Status, den man angreifen kann, ist halt sehr mechanisch. Und da wird dann das Überreden und das Ausspielen, das Sprechen, wird dann halt tatsächlich ein bisschen zum Flavor, wie man eben gerade manövriert, was man macht. Aber es ist eben wie bei Kampfbeschreibung der Flavor. Man beschreibt, ich schwinge mein Schwert oder ich schicke diese Brieftauben los, um seiner Mutter Bescheid zu sagen, was er hier eigentlich macht.
Ja. Genau, es ist der Flavor, es ist die Erweiterung für die große Würfelorgie, die entscheidet, was passiert. Aber da geht es eben auch darum, es ist nicht ein Wurf, der entscheidet, ich überhaupt den überredet, sondern es sind viele Würfe, die entscheiden, wie sich die Situation entwickelt.
Genau, wie ein ganzer Konflikt ausgeht. Also wenn ihr die Würfelorgie haben wollt, dann könnt ihr die Würfelorgie auch echt nehmen. Also es gibt Spiele, die das anbieten. Also das Lied von Eis und Feuer Rollenspiel hat ein ganzes Intrigensystem, das auf diese Weise ist. Fate kann seine Konflikte auch auf eine soziale Weise verwenden.
Das ist systematisch das Gleiche, ob du jetzt einen Kampf ausführst oder einen sozialen Kampf.
Genau, und auch die Konsequenzen können
identisch sein.
Ja, genau.
Bei Dirty World ist ähnlich.
Da ist oft nur ein Wurf notwendig, dann verschieben sich Sachen, aber du kannst durch manche Aktionen halt Schaden auf Attribute nehmen und die Aktionen können körperlich wie sozial sein.
Genau, also der Schaden kann auch durch eine soziale Aktion entstehen.
Und du kannst dabei auch soziale Ausrüstung haben, nämlich Geheimnisse, die du rausgefunden hast, die geben dir einen Bonus wie eine Waffe. Also ob du eine Schrotflinte
benutzt oder das Geheimnis, was er letzten Sommer getan hat.
Genau, beides macht mechanisch dasselbe und kann richtig reinhauen.
Das kennt ja jeder, dass auch soziale Situationen können Schaden zufügen.
Ja, und
das ist gar nicht schlecht abgebildet eigentlich.
Und durch soziale Ausrüstung hast du halt auch
Vorteile.
Ja, und du hast vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, dich vorher auf sowas vorzubereiten. Gibst in sozialen Situationen eben was mit? Brauchst du überhaupt soziale Werte für Rollenspiele?
Ja, so viel, wie wir gerade darüber geredet haben. Und ich glaube, ich kann das für uns beide sprechen, wenn ich sage, ja schon. In den meisten Systemen. Also es gibt bestimmte Systeme, wo es ohne geht.
Ja, es gibt Sachen, wo die halt drumherum designt. Genau, es gibt keine Fertigkeit. Es gibt eher Ansätze wie halt bei Fate Accelerated. Mache ich es halt jetzt subtil oder mache ich es mit Brute Force?
Also es gibt Systeme, wo man eben, gerade wenn die globaler denken, als hier sind die Eigenschaften und Fähigkeiten für Soziales, hier sind die für Kampf, hier sind die für Körperliches. Diese Aufteilung gibt es oft, aber nicht in jedem System. Es gibt auch Systeme, die sich davon lösen und ganz andere Parameter nutzen.
Genau, aber auch da ist manchmal der Punkt, dass du würfeln willst, anstatt zu schnacken. Mein Charakter soll das können.
Ja.
Und einfach mein Charakter soll das können, Bedürfnis, das zu erfüllen. Da sehe ich einen Wert von sozialen Fähigkeiten.
Genau, weil sonst, wir haben es ja am Anfang gesagt, sonst hätten Schnacker die einzige Chance als sozialer Charakter. Und genau. Das ist ja nicht, was man will. Man will ja, dass jeden Charakter spielen kann, den derjenige spielen möchte.
Ja, und sonst ist die Spielleitung oft eine Schiedsrichterfunktion. Also wenn es nur darum geht, Debattierclub zu spielen und Argumente vorzubringen und so, dann ist...
Dann muss die Spielleitung auswählen, wer hat gewonnen, wenn die Regeln da nichts hergeben.
Genau, und das ist halt dann halt bei jedem Konflikt. Mhm. Und da können Regeln helfen und auch der Spielleitung Stress wegnehmen und eben sagen, ja gut, der Charakter kann das halt. Dann ist es wohl gelungen. Und auch bei Intercharakterkonflikten ist es hilfreich, es manchmal Werte zu fassen. Also wenn einfach zwei Charakter in der Gruppe
miteinander Streit haben oder irgendwas bewegen wollen beim anderen.
Genau, und gerade wenn die SpielerInnen auch auf unterschiedlicher Seite stehen dabei. Mhm. Also wirklich, die SpielerInnen sind nicht überzeugt, aber es muss halt irgendwie weitergehen. Der Rest der Gruppe ist halt auch irgendwie unentschieden. Irgendwer muss den Tiebreaker machen. Und wenn du den sozialen Fähigkeit hast, dann sind das die Regeln.
Ja.
Und wenn nicht, dann ist,
ist halt... Ist es derjenige, der besser reden kann und die Spielleitung überzeugt.
Und wenn die Spielleitung selber in so einem Konflikt ist...
Dann wird's richtig schwierig.
Deswegen, manchmal sind soziale Werte auch einfach... Ja, ein Tiebreaker nimmt die Schiedsrichterfunktion ein und können Konflikte vermeiden.
Ja, und zwar Konflikte bei den... Bei Spielerinnen und Spielleitung und nicht nur Konflikte innerhalb der Charaktere.
Genau.
Aber auch wenn wir offensichtlich dafür sind, dass es also Regeln für soziale Talente gibt, ist es doch so, wenn man es ausspielen kann und Bock drauf hat, sehe ich keinen Grund, es nicht zu tun. Und im Zweifel ist es besser, in den eigenen Worten zu reden, als nichts zu sagen, wenn man gerade nicht weiß, wie der Charakter es ausdrücken würde.
Ja, und Rollenspiel ist also so ein soziales Hobby und so verbal. Ich würde wirklich als persönlich was vermissen, wenn es keine sozialen Szenen mehr gäbe, die ausgespielt würden. Wenn man alles durch Würfel ersetzen würde. Das wäre nicht meine Art von Rollenspiel. Ohne, wenn irgendjemand von euch das so schätzt, mag, gönnt euch. Aber für mich gehört es dazu. Deswegen lieber ein imperfektes Spiel mit meinem gestammelten Satz als kein soziales Spiel.
Genau. Und auch gerade, wenn man sich in dem Charakter in dem Moment vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühlt, heißt es nicht, dass man nicht in Charakter reden sollte, sondern einfach nur, dass man vielleicht als Mitspielender ein bisschen mehr Raum geben sollte dafür, dass die Ausdrucksweise vielleicht gerade nicht perfekt war. Auch vielleicht gerade nicht perfekt für den Charakter oder auch nur nicht für das System.
Und ich stehe als Schnackerin auch gerne einen Schritt zurück, um Spielenden, die halt es nicht so in sich haben, ihren Spotlight-Moment zu gönnen.
Ja, ja. Tatsächlich, ich meine, offensichtlich habe ich wenig Probleme damit zu reden, aber einer meiner Lieblingscharakter, habe ich schon häufiger erwähnt, Lara, ist eher wortkarg und gar nicht sozial so gut. Auch da nehme ich mich oft dann zurück, wenn ich die spiele, sag ein bisschen weniger, lass das andere machen, motiviere im Zweifel andere dazu, das mehr zu machen. Auch daran kann man ja Spaß haben und dann vielleicht mal den perfekten Satz zum perfekten Moment bringen. Und wenn es nur ein Diss ist, und sich ansonsten ein bisschen zurücknehmen.
Mhm. Cool. Und wir haben ja diese Folge noch ein zweites Thema. Das sind Fanzines, One-Sheets und anderes Selbstgemachtes, das uns Ingo von Gräfenklaue vorgesetzt hat. Das ist ein Thema, wo... Also ich war da nicht so super fit vornherein. Es ist, als das ein bisschen Recherche gefordert hat, leider nicht in dem Ausmaß, wie es mir gewünscht hätte, die Zeit gehabt zu haben. Aber wir haben halt auch Berufe und so.
Ja, und wir hatten jetzt ja auch nicht so super viel Zeit zum Recherchieren. Also wir hatten ein paar Tage sowas nicht. Für ein Thema, in das wir uns wirklich reinarbeiten wollen, würden wir uns mehr nehmen als ein, zwei Wochen.
Ja, gerade wenn wir so wenig drüber wissen. Aber wir haben, ich hoffe, wir finden einen coolen Ansatz, darüber zu sprechen. Also, ja, was sind Zines?
Fanzines sind Magazine, Zeitschriften, Flugblätter von Fans, die etwas selbst produziert haben, dazu in diesem Fall Rollenspiel, aber es kann eigentlich zu allem Möglichen sein, wovon sie immer sie Fan sind. Und das veröffentlichen bzw. verteilen und verbreiten, um es mit anderen zu teilen.
Genau, es sind eben ja praktisch so selbstgemachte Magazine zu verschiedenen Themen. Und ja, Fanzines eben speziell zu einem Thema, das schon vorher existierte. Also es kann eine Band sein, es kann ein Fußballverein sein, es kann ein Rollenspiel sein, zu dem man eben eigenes Magazin rausbringt, und die sind halt so in den 70er, 80ern entstanden als Vervielfältigungsmöglichkeiten häufiger waren, also
Copyshops
existierten. Ja, oder eben einfach Kopierer erwerbbar waren. Du konntest eben, indem du Sachen zusammenkopiert hast, ein Magazin erstellen, das tackern und Leuten die Hand drücken oder für ein paar Cent im Punkclub verkaufen.
Genau.
Das sind so die, also es hat auch viel Punkszene Anfänge, wobei eben halt auch gerade in Deutschland so eine linksaktivistische Flugblattszene sich viel in Zines wiedergefunden hat oder in Sachen, die man in Zines einordnen kann, eben, ja, Guerilla-Zeitschriften sozusagen.
Also entweder Phantom oder ja, Aktivismus.
Ja, genau. Geht halt oft Hand in Hand, und ja, so ein Zine ist halt oft auch was Antikapitalistisches. Also du veröffentlichst so ein Zine halt nicht notwendigerweise mit dem Zweck, damit Geld zu verdienen, sondern auch eher, damit es draußen ist.
Ja, weil du das Gefühl hast, du hast was zu sagen, du hast das mitzuteilen. Oder du möchtest den Anschluss finden zu anderen, von denen du glaubst, dass sie auch was mitzuteilen haben, und machst es darüber, dass du eben auch Dinge verteilst in der Hoffnung, dass auch Antworten kommen zum Teil.
Ja, ja, genau. Und das ist halt auch irgendwie eine eigene Ästhetik, die daraus entstanden ist, aus Zines. Also es gibt halt dieses zusammenkopierte Schreibmaschinenabschnitte, selbstgezeichnetes Fotos, die teilweise zu Collagen zusammengeschnitten wurden, oft auch gar nicht selbst gemacht von der Person. Mhm. Natürlich gibt es auch welche, die halt professioneller gelayoutet waren. Also es gibt halt, je nachdem, welche Fähigkeiten gerade da sind, wie viele Leute an dem Zine gearbeitet haben, da durchaus echt unterschiedliche Ebenen von Aussehen. Aber die eigentliche Zine-Ästhetik ist halt oft sichtbar selbst gemacht und hat oft Vervielfaltungsartefakte mit drin. Mhm. Und die kommen halt daher, dass es wirklich DIY war, also do it yourself. Genau,
ja, ja, ja. Das ist einfach eben sich Leute Sachen eben per Schreibmaschine geschrieben haben, Dinge, die sie gefunden haben, die dazu passen, kopiert haben, das alles zusammengeklebt, nochmal kopiert und so weiter. Wenn alles, was du hast, eine Schreibmaschine und ein Kopierer sind,
ja,
ist das eben die Ästhetik, die entsteht. Mhm. Und heutzutage ist das eine Ästhetik, die man schon bewusst machen muss.
Also die Möglichkeiten, wie man setzt und so, haben sich auch einfach verändert. Also du kannst im Computer halt ganz anders Texte setzen und kannst einen ganz anderen Zugang zu Layout-Möglichkeiten, zu Bildern, zu Schriftarten.
Aber wir reden jetzt nicht nur von, wenn du ein professionelles Layout-Programm hast.
Du kannst Word benutzen. Du
oder
kannst
Paint.
Ja, mit Word und der Google-Bildersuche für gemeinfreie Bilder. Nimm halt Paint zum Bilder zuschneiden und ein paar gemeinfreien Schriftarten kannst du halt auf einer ganz anderen Ebene layouten, als du das mit einigen der frühen Zine-Möglichkeiten tun konntest.
Und im Zweifel kannst du es jetzt auf Hochglanz drucken, mhm, lassen oder, ne?
Genau.
Im nächsten Copyshop selbst auf Hochglanz drucken und professionell binden lassen.
Genau, also die Vervielfältigungsmöglichkeiten sind auch andere. Deswegen ist heute eine Do-it-yourself-Ästhetik was anderes als das, was tatsächlich entsteht, wenn man es selber macht.
Ja.
Also du kannst eben Do-it-yourself sein, um so auszusehen. Und viele haben halt auch einfach einen, also viele Sachen, die heute Zines sind, haben einen Look, der von der Professionalität oft nicht zu unterscheiden ist von einem Layout, das von Leuten, die es professionell machen, gebaut wurde. Oder sind halt sogar Nebenprodukte von Leuten, die das auch beruflich tun und nebenher halt zu ihrem Thema was machen.
Ja, deswegen kann man Zines eigentlich von richtigen Magazinen, wenn man ehrlich ist, nicht mehr wirklich unterscheiden?
Man müsste es nicht unterscheidbar machen.
Genau. Wenn die Zine-Ästhetik genutzt wird, dann ist das schon absolute Absicht.
Genau, es gibt halt so einen ganzen Batzen von Dungeons & Dragons oder beziehungsweise Oldschool Renaissance Spielen und Produkten und Zines, die eben ganz bewusst sich so einer Ästhetik bedienen. Aber da ist halt auch eine andere 70er, 80er Jahre Nostalgie mit drin.
Mhm.
Und das wird halt oft absichtlich so verwendet. Und ja, es gibt halt auch die Zines-Quests, Kickstarter-Kampagne für Rollenspiele, die eben in Zine-Form erscheinen, wo die Kickstarter sich gegenseitig Shoutouts geben und eben zur Finanzierung dienen, weil so ein Fanzine ist oft und auch traditionell eben fanfinanziert. Also
ja,
du gibst mir irgendwie Geld dafür oder wir tragen was als Community zusammen, damit am Ende ein Projekt entsteht und wir die Möglichkeit haben, halt oft wirklich nicht auf Gewinnmaximierung oder
sowas. Nee, einfach nur hoffentlich die kostendeckend mäßig.
Genau, genau.
Es geht also nicht darum, Gewinn zu machen, sondern einfach nur, dass man es sich leisten kann, es rauszubringen.
Ja, vom wirtschaftlichen Ansatz her ist das jetzt teilweise gar nicht so weit anders als viele Rollenspielverlage, die heute unterwegs sind, wenn man ganz ehrlich sein will.
Ja.
Also es ist halt vieles auf der Hobby-Ebene.
Mhm.
Aber eben nicht unbedingt in dieser Ästhetik, nicht unbedingt in dieser Magazinform.
Ja. Und vieles von dem, was tatsächlich Fan gemacht ist und was sich nicht professionalisiert, ist dann aber auch gar nicht mehr im Print.
Genau.
Weil, seien wir ehrlich, Print ist teuer. Und man muss erstmal den Markt schaffen.
Genau, und erreichen. Also
genau.
Die Notwendigkeit ist oft auch gar nicht gegeben, weil das, was ein Zine war früher halt eben die einzige Möglichkeit, teilweise Informationen schriftlich niederzulegen, sodass andere Leute sie bekommen können.
Man hatte vielleicht noch den Fernseher. Da was reinzubringen war teuer und umständlich.
Genau, es gab praktisch keine demokratisierten Medien dahingehend.
Genau, und ansonsten Zeitungsannoncen, aber auch da wurden Sachen, die nicht gut reinpassten, eventuell abgelehnt.
Ja,
und ansonsten warst du halt auf teure Annoncen beschränkt, die wirklich sehr viel Geld kosten und sehr klein sind.
Genau, auf die Menge halt. Also wenn du jetzt halt Konzertfotos verbreiten willst,
mhm,
die Möglichkeit halt bestand gar nicht. Und auch in den frühen Internettagen war Bilder hochladen. Halt einfach nichts, was sinnvoll machbar war.
Also es war machbar, aber es hat Stunden gedauert und wozu eigentlich?
Genau, also natürlich, wenn es ein ganz cooles Bild ist, klar, aber genau, in dem Zine war da viel mehr möglich. Heute ist es halt einfach vieles ersetzt durch Webseiten, Blogs, also da kannst du deine Texte positionieren und die halt für alle verbreiten, die halt einen Hyperlink folgen können. Dann halt die sozialen Medien, die da dranhängen, und es gibt auch einfach ganz andere Möglichkeiten, halt sowas wie Videos, halt zum Beispiel YouTube oder andere Plattformen. Du kannst Videos hochladen für deine Sachen, und also Konzertfotos entstehen ja halt auch viel weniger mittlerweile.
Mhm. Du kannst direkt einfach das ganze Video machen und dann noch anmoderieren.
Also Bootleg-Videos sind halt viel einfacher zu tun, dann Podcasts offensichtlich, wie wir hier machen.
Ist ja, überraschenderweise, genau, Podcasts können als Fans von Dingen entstehen.
Ja, es gibt mehrere coole Podcasts, die eben ja einen Fancharakter haben.
Mhm.
Und ja, das wäre früher vielleicht irgendwie Guerilla-Radio gewesen. Also ja. Piratensender gibt es auch gar nicht mehr so viel.
Stimmt, die meisten, selbst die Kleinstsender sind dann oft auch schon wieder offiziell, weil es auch möglich ist.
Und du brauchst halt eben keinen Piratensender mehr, um zu senden. Es reicht dir.
Kannst du einen Podcast machen?
Genau, ein Podcast braucht in der Regel keine Sendelizenz. Bei großen Twitch-Kanälen ist es ja streitbar, aber für einen Podcast brauchst du halt. Ja, also die rechtliche Grundlage ist da eine einfachere.
Ja.
Und vieles, was früher Zines gemacht haben an Fanarbeit und so, ist auch in Marketingabteilungen
gelandet.
Ja, gebündelt worden. Und gut, Print hat halt seine eigene Problematik. Also, wie kommen wir beide aus dem Verlagswesen?
Wir wissen, was also die Kosten- und Nutzenrechnungen so sind. Jetzt nicht im Detail, aber man kann es so erahnen. Und klar, natürlich, es ist immer noch nicht teuer, im Copyshop oder bei dir zu Hause Sachen auszudrucken und binden zu lassen. Das geht alles. Aber dann musst du die Leute noch erreichen. Ich meine, das war immer schon das Problem bei Zines.
Ja.
Aber jetzt ist es einfach viel schwieriger, die Leute draußen in der Realität zu erreichen, als wenn du Sachen einfach mit passenden Schlagwörtern ins Internet stellst.
Ja.
Da erreichst du viel mehr Leute.
Ja,
mit Printprodukten nicht so.
Ja, Zines waren halt oft auch sehr regional.
Offensichtlich, weil du kannst ja nicht durch ganz Deutschland fahren und deine Zines verteilen. Also kannst du schon, aber es ist halt schwierig.
Genau, wenn du halt eine Band bist, wenn du es irgendwie einer Band mitgibst, dann irgendwelchen Leuten, die mitreisen, halt, dann kann es sein, dass es eine Verbreitung bekommt, dass man es irgendwie per Post bestellt. Aber
erstmal hast du es dann eher in deiner Nachbarschaft verteilt.
Genau, eben die Szenegrößen haben sich verändert. Aber was halt allgemein für Printprodukte gilt, ist eben, du hast nicht mehr die Informationshoheit. Papier ist langsamer als das Internet.
Ja.
Und das heißt, du musst eben Inhalte bieten, die
das Internet nicht genauso mit einem Klick 3 Tage vorher gebracht hat.
Genau, und die Leute als Artefakt bei sich liegen haben wollen.
Hm.
Also wenn du eben coole Inhalte bietest bei, es gibt ja viele Zeitschriften, die darauf umgestellt haben. Also die Zeitungen und die Zeitschriften, die es nicht tun, die haben oft rückläufige Abonnentenzahlen, während manche Zeitschriften eben einfach sogar steigende haben oder sich neu etablieren oder dabei bleiben, weil sie Inhalte liefern, die noch interessant und relevant sind für Leute, die es halt nicht am selben Tag lesen wollen. Und das ist dann, das verändert eben halt auch die Art von Inhalten drin. Also sowas wie Spielergesuche, wenn man im Rollenspiel-Scene-Ding bleibt.
Ja.
Die brauchst du halt nicht mehr zwangsläufig drüber machen. Oder halt sowas wie Online-Spielzüge für irgendwas. Da ist E-Mail viel, viel schneller, als das über Anzeigen auszutragen. Genauso Veranstaltungskalender. Früher sicherlich super wichtig.
Ja.
Heute auch noch hilfreich, aber und du kannst dir das anstreichen. Also
bestimmt schön, auf Papier zu haben. Und dann, ich kenne auch viele, die tatsächlich so einen Papierkalender haben, in der Tasche immer. Da kann man es reinheften, super. Aber es gibt eben auch viele, die das alles auf dem Handy haben oder auf dem Rechner zu Hause und das überhaupt nicht mehr benutzen.
Also so ein Kalender ist viel leichter super, viel leichter updatebar, wenn du es im Internet hast. Also
genau.
Viele dieser Funktionen brechen halt weg oder halt sowas überhaupt. Ich erfahre was über meine Idole. Ich erfahre, was in einer anderen Stadt passiert. Das ist heutzutage, also du kannst halt jemanden im Internet anschreiben und fragen, wie geht's, oder du folgst denen auf sozialen Medien und dann haben sie da ihre eigene Plattform. Also du musst Inhalte bieten, die halt auch in der langsamen Form interessant sind und die davon profitieren, gedruckt zu sein und dadurch, also gedruckt hat, wenn man jetzt nicht gerade von einer Tageszeitung ist, noch immer den Wert, dass es hochwertiger wahrgenommen wird. Und
genau.
Also dadurch, dass es gedruckt ist und hochwertig aussieht, nehmen die Leute es an. Und dieses hochwertig Aussehen ist halt was klassische Zines oft nicht haben. Also mittlerweile wird man, wenn jemand tatsächlich so ein zusammenkopiert aussehendes Ding hat, mit Heftklammern genietet und so, du würdest halt schon sagen, ja, okay, geil gemacht, mein Freund, vielleicht gebe ich dir doch da ein paar Euro für. Aber da ist dann wieder Ästhetik und nicht Notwendigkeit.
Genau.
Und Ästhetik kann auch zum ein Argument für Print sein, dass es eben,
ja,
dass es eine Qualität hat, die du online nicht bekommst.
Ja, und das ist einerseits Ästhetik, das Aussehen, aber andererseits auch die Haptik.
Mhm.
Also da ist dann auch die Sache von, Papier muss, wenn du es zum Druck benutzt, sollte es hochwertig sein. Ja, einfach ein Buch in der Hand haben, ein Magazin in der Hand haben, ist einfach ein anderes Gefühl als ein Handy oder Tablet. Ne?
Ja.
Das muss man unterstützen, damit es interessant ist.
Ja, ich denke, Papier sollte stimmungsvoll sein.
Ja, passend zu dem, was du hast. Mhm,
genau, und jetzt, denke ich mal, gehen wir ein bisschen in unsere Berührung zu Magazinen, weil wir haben halt beide für Ulysses gearbeitet und...
Wir haben beide eine Zeit lang den Aventurischen Boden betreut.
Genau, es ist ja eines der großen Rollenspielmagazine in Deutschland, das ist kein Fanzine, aber seine Wurzeln kommen aus der Fanzine-Zeit. Und es hat sogar mal so angefangen. Also die ersten Boten waren nicht notwendigerweise offiziell.
Sondern das waren Fanzines.
Genau, es wurde praktisch schnell eingemeindet und im Nachhinein professionalisiert.
Ich glaube, innerhalb weniger Ausgaben,
ja,
ist es von einem Fanzine zu einem redaktionell betreuten Projekt geworden.
Genau, da waren dann Adressen von DSA-Fanclubs drin,
mhm,
und sowas. Aber eben auch Regelerrata und neues Material, das heute bei DSA absolut kanonische Geltung hat.
Ja. Das erfordert natürlich, also entweder schmeißt du die Fans ganz raus, das, mhm, ist aber beim Boten nicht passiert. Also entstand aus einem Fanzine eine Zusammenarbeit von der Redaktion und den Autoren mit den Fans.
Genau. Also das ist halt auch bei wahrscheinlich den meisten Rollenspielen, dass Fans sehr schnell zu Autoren werden konnten.
Mhm.
Also zumindest in den Anfangstagen sicherlich. Wenn man eben die Leute kennenlernt, und auch da ist wieder eine Frage von Szene,
ja,
und von der Bereitschaft, halt Briefe zu schicken an Unbekannte. Weil Schwarze Auge ist halt eine aktive Fangemeinde praktisch von Anfang an mit dabei gewesen und der Bote hat der auch durchaus Ausdruck verliehen. Also da waren schnell Artikel platziert und so etwas.
Und ja, wir können aus dem Nähkästchen plaudern, das ist immer noch so.
Mhm.
Also es ist eine niedrigschwellige Möglichkeit, kanonisch zu veröffentlichen. Weil eben zwar die redaktionelle Betreuung da ist und es immer einen Redakteur oder eine Redakteurin gibt im DSA-Büro, die zuständig ist und das alles überwacht und leitet und setzt und alles, aber für die Inhalte wird immer auf Fans und das, was diese produzieren, zurückgegriffen.
Genau, es gibt eigentlich keine Ausgabe, wo nicht ein Artikel von irgendjemandem drin ist, der es halt
zum ersten Mal macht.
Ja, ja, aus Fantums irgendwie.
Ja. Also auch wirklich, ich glaube, ich hatte keinen Boten rausgebracht, in dem ich mindestens ein Artikel war, den jemand geschrieben hat, der vorher noch nie für DSA oder für den Boten geschrieben hat.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie das andere tun, aber es ist allgemein üblich, dass da auch Leute, die einfach interessiert sind und motiviert sind, die Möglichkeit bekommen, für den Boten zu schreiben.
Genau, es wird ihnen die Chance gegeben, halt auch was in DSA-Kanon unterzubringen, aber ja, da gibt es natürlich dann mehrere Optionen, wie man damit umgeht, und es gibt eine Filterung
Es kann jetzt die Redaktion anschreiben und einen fertigen Artikel präsentieren, der am besten seitenlang ist, und dann sagen, bitte bring das im Boden.
Ich möchte das unverändert drin haben, die Rechtschreibfehler sind Teil der Ästhetik.
Das wird nicht funktionieren.
Genau.
Aber also mit kürzeren Artikeln ist das zum Teil gemacht, hat es zum Teil funktioniert, wenn der ganz gut geschrieben war und zu den Inhalten passte, die man wollte.
Mhm.
Oder aber wenn einfach man die Redaktion zum Beispiel angeschrieben hat mit einer Idee für einen Artikel. Ich war dafür immer offen. Ich glaube, das ist allgemein so üblich.
Ich denke auch. Aber genau, das ist aber echt ein Unterschied zum Fernsehen, wo du machst einfach.
Genau.
Wobei auch da, wenn es schon existiert, ist auch die Frage, kann ich mitmachen? Natürlich das, was einen da reinbringt. Und viel höher ist die Schwelle beim Boten
auch nicht.
Wobei doch, du musst einen Vertrag unterschreiben in der Regel darüber, wie
mit deinem Text verfahren werden darf, ja.
Genau, welche Rechte da existieren, und du kriegst eine Entlohnung für deinen Text, wenn du nicht aktiv darauf verzichtest.
Ja, aber für die ersten Texte, also wenn jemand nur einen Text einreichen möchte, da lohnt sich ja eventuell auch ein Vertrag nicht unbedingt. Da wird dann auch mit Schenkungen gearbeitet, dass man einfach sagt, ich möchte, dass veröffentlicht wird. Ich verzichte auf eine Entlohnung, ich schenke den Text. Das machen manche Fans auch seit Jahren, die seit Jahren für den Boten schreiben, die da noch niemals Geld für genommen haben. Hohe Achtung von mir. Die das tun, um das zu veröffentlichen.
Jetzt gerade moralische Frage. Wenn du in einem Verlag veröffentlichst und das Geld nicht nimmst, schadest du damit nicht der Erwartungshaltung für andere AutorInnen, die davon leben müssen?
Ich finde nicht, weil die Erwartungshaltung, also meine Erwartungshaltung als Botenredakteurin war nicht, dass die Leute darauf verzichten und sagen, wir brauchen nichts dafür, sondern ich fand es cool bei jedem, der es gemacht hat, aber ich fand es selbstverständlich, dass man einen Vertrag anbietet, dass die Leute auch Geld dafür bekommen, für das, was sie erbringen. Wie gesagt, wenn jetzt eine Person noch nie geschrieben hat und das quasi als Teststück einreicht,
ja, genau.
Ist das was anderes, dann bin ich eher geneigt zu sagen, der sollte vielleicht nur erstmal das Teststück so einreichen. Aber ansonsten, natürlich sollte jeder sein Geld bekommen, der was produziert. Ich bin ja auch selbst als Autorin, gehe ich ja auch einfach davon aus, dass ich, wenn ich meine Rechnung schreibe, mein Geld bekomme.
Genau.
Da bin ich auch als Redakteurin exakt so rangegangen, wer was schreibt, soll sein Geld bekommen.
Ja, also ich habe auch mal versucht, niemanden zu bevorzugen, weil die Person es wahrscheinlicher verschenken wird.
Ja, nein, danach bin ich auch nie gegangen, weil es geht ja da auch darum, dass man Inhalte bekommt. Und der Bote wurde nach Inhalt ausgesucht, nicht nach, welche Person einem lieber ist.
Aber ja, genau, es gibt natürlich da echt Interaktionen von Fans und wie Sachen untergebracht wurden in den Boten. Also
wir können ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Ja, hast du coole Beispiele?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, ich wurde auf einer Convention mal angesprochen für einen Botenartikel von einer Person, die indischen Tempeltanz als Hobby macht. Falls du uns hörst, liebe Grüße. Und wir hatten uns dann länger darüber unterhalten, dass es eine tolle Idee wäre, das für Aventurien auch einzubringen.
Ja, also religiöse Tänze. Religiöse nicht eins zu eins kulturelle Übertragung, sondern...
Nein,
ja.
Einfach religiöse Tänze für die Gemeinschaften einzubringen. Ursprünglich war das, wie gesagt, als Botenartikel geplant. Das ist dann nicht geworden. Wir haben es dann aber, weil es so gut passte und uns so gut gefiel, für die Aranien-Spielhilfe genommen und dort gesetzt, dass es in Aranien üblich ist, Gebetstänze als Geweihte aufzuführen.
Genau, aber es können halt auch einfach irgendwelche Gags sein. Also das war jetzt ein Element, das die Person gerne zum Hintergrund hinzufügen wollte. Das ist dann tatsächlich kanonisch geworden.
Mhm.
Es kann aber halt sowas sein, dass man irgendwie einen Gag hat, den man gerne unterbringen wollte. Es gab da einen Artikel über gräumische Schönheitsmittel. Also Gräume sind so kleine, gnomenhafte Händler in das schwarze Auge. Und da war halt einfach der Gag, dass halt der eine Haartonik verkauft. Gräume sind glatzköpfig und von der fallen einem die Haare aus und die...
Mhm.
Leute haben das halt falsch verstanden. Durch das kulturelle Missverständnis sind die Haare ausgefallen und werden an anderen Gräumen ihnen Perücken verkauft. Und ja klar, das ist halt zum einen einfach ein Gag über diese Gräume, aber zum anderen ist es auch etwas, das dazu dienen sollte, denen ein bisschen den, das sind böse Händler, die Leute übers Ohr hauen, Klischee wegzunehmen.
Sie und ihnen mehr Gesicht zu geben.
Genau, also zum einen unterhaltsam, zum anderen aber auch zu zeigen, ja, die haben auch Schönheitsideale und die wohnen in Städten und interagieren mit Menschen. Die sitzen nicht nur am Ende des Dungeons und verkaufen einem da einen Heiltrank, wenn man sich nicht leisten kann, Nein zu sagen. Das sind das böswillige Händler-Klischee ein bisschen brechen und die zu Leuten machen. Das war dann halt ein Nebeneffekt, der dadurch passiert ist.
Und zum Boten gehört ja immer das Heldenwerk, zum aktuellen Boden.
Genau, der Bote hat seine Form halt mehrmals geändert. Am Anfang war es einfach gemischte Sachen, also sah halt aus wie so ein Sieben, also einfach verschiedene zusammengetippte Sachen.
Mhm.
Auf einem frühen Computer, wenn ich den Satz beurteile, aber ich weiß es auch nicht.
Ja, da war alles drin, also sowohl eben Anzeigen von Fansclubs, In-Time-Texte, Abenteuer, Regeln, alles.
Genau, Regelfragen und sowas, ja. Und
bestimmt auch Leserbriefe.
Dadurch, dass der Bote halt, dass die ersten 10 neu aufgelegt wurden und es mal einen Retro-Boten gab, wo wir uns an der Design orientiert haben von den Alten, sind wir beide, ich glaube, die letzten Personen, die DSA 1-Regeln geschrieben haben, die kanonisch sind.
Ich weiß nicht, ob die letzten beiden, aber wahrscheinlich die jüngsten beiden.
Ja.
Wenn ich das richtig im Kopf habe. Es existieren noch weitere.
Ja, ich weiß nicht, wann Werner Fuchs das zum einen geschrieben hat.
Das weiß ich auch nicht.
Genau, ich habe Errata, die aus dem Boten kamen, ins DSA 1-Grundregelwerk für die Neuauflage eingebaut. Und da übrigens haben wir auch darauf geachtet, dass das Papier so einen leicht verfärbten Eindruck macht, weil alle das Ding als leicht verfärbt kennen, obwohl es in den 80ern weiß war. Aber es hat,
jetzt nicht mehr.
Genau, das haben wir sozusagen eine Papierstärke und eine Färbung genommen, die halt so einen leicht vergilbten Eindruck macht, obwohl es...
Die dem entspricht, ja. Ja, ich habe das Stuch, das in den YouTube-Let's Plays entstanden ist.
Ja, es ist ein Stab, an den ein Buch festgebunden ist, um Leute damit zu schlagen.
Genau, das war im Let's Play beschrieben worden und als ich den DSA-1-Boten dann mitdesignt habe und mitproduziert habe, habe ich das Ganze dann in Werte fassen dürfen.
Ja, und es kann auch einfach sein, dass ein Heldenwerk-Konzept, also ein Kurzabenteuer, das in Boten passen sollte, sich weiterentwickelt. Also da wäre Banner der Treue ein Beispiel von Bert Ochs, das hat als Pitch für ein Heldenwerk angefangen und hat sich dann immer weiterentwickelt mit der Qualität des Inhalts, das mittlerweile als Featureband geplant ist. Also ein großes Abenteuer, das Hardcover wird.
Genau, also von dem Beilagen-Abenteuer von 15 Seiten, was eigentlich zum aktuellen Boten dazu gehört, wurde es ein bisschen größer.
Aber ja, der Tuschboot ist lange kein Fantasy mehr und ist halt kanonisch zum einen, aber zum anderen auch ein Marketinginstrument. Also es dient auch immer, gerade weil er bei Händlern kostenlos ausliegt, auch als Werbung. Und da gehört es halt dazu, zum Beispiel Artikel zu den Produkten, die gerade in der Zeit, wo der Bote aktuell ist,
erscheinen.
Ja, genau.
Anzupassen. Genau, das wird aufeinander angepasst.
Genau, der Bote ist halt eine In-Time-Zeitung, also eine Zeitung, die aus Aventurien herausschreibt. Und wenn da praktisch gerade Nachrichten zu dem Abenteuer, das aktuell ist, drin sind und den Metaplot, also die lebende Geschichte Aventuriens fortschreiben, so dass es halt gerade das spannend ist, was demnächst erscheint oder die Region, die demnächst behandelt wird, dann entstehen da halt Synergien, die dadurch möglich sind.
Genau, das ist einerseits natürlich Marketinginstrument, andererseits ist es natürlich für die Fans auch cool, wenn manche Sachen dann in Artikeln schon angeteasert werden, die dann später im Abenteuer erleben, oder aber auch, wenn Handout-Material im Boten ist, dass man eben auf einen Artikel verweisen kann und die Charaktere dadurch und die Spieler auch dadurch Informationen bekommen von dem, wo sie sich gerade befinden im Abenteuer.
Ja, das sorgt natürlich aber auch dafür, dass Autoren nicht einfach zu jeder Sache das veröffentlichen können, weil manchmal bewahrt man sich was auf, weil da gerade was passiert, was in einem Abenteuer passieren wird. Und wir wissen es, die Spieler wissen es noch nicht.
Genau, deswegen werden teilweise Ideen abgelehnt oder nach hinten verschoben, weil eben Dinge in Bewegung sind, die man abwarten muss oder eben anders präsentieren muss, als das angeboten wurde.
Ja, genau. Es gibt natürlich auch wirkliche DSA-Fanzines, die aber auch mit dem Metaplot oft interagieren. Also viele von denen kommen aus dem offiziellen Briefspiel, wo da halt falsche Lehen vergeben wurden innerhalb Aventuriens und die Leute konnten da halt Landstriche ausgestalten. Das war halt 80er-Jahre-Idee, die bis heute fortlebt. Oder frühe 90er, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine Idee, die bis heute fortlebt und die halt aus der Zeit kam, als Briefspiele und Fanzines zeitgemäß waren. Und viele von den Fanzines sind deswegen sehr verboten inspiriert. Also auch Zeitungen für einen bestimmten Fleck Aventurien. Da gibt es eine ganze Auswahl. Ich würde jetzt mal beispielhaft den Torwald-Standard nennen, der Torwald behandelt, aber der hat auch, weil die Leute daran beteiligt waren, viel Dapazien-Briefspiel gemacht haben, eine andere, die Region Dapazien behandelt. Und das Fantoli, das ist halt das Fanmagazin des Weiden-Briefspiels, also einfach verschiedene Regionen mit ihren eigenen, teilweise langen Publikationsgeschichten von Zeitungen, die Region beschreibt, die dann nicht richtig kanonisch ist. Da gibt es halt eine diffizile Interaktion zwischen, was setzen Briefspieler und was davon wird umgesetzt, weil vieles findet seinen Weg ins offizielle Aventurien, aber wirklich nicht alles. Und da, also die Redaktion nimmt da halt oft auch eine Filterrolle ein.
Ja, also immer wieder bei Veröffentlichung von Bänden zu Regionen oder Abenteuern zu Regionen wird durchaus auf das Briefspiel zugegriffen, weil die Briefspieler kennen sich gut aus. Die werden im Zweifel gefragt. Das heißt aber auch, dass sie dann eben Dinge einbringen aus ihrem Spiel. Und dann entstehen eben auch zum Beispiel Artikel im Boten, die sehr viel enthalten, was im Briefspiel entstanden ist.
Ja.
Und wo im Zweifel der Botenredakteur, die Botenredakteurin dann gucken muss, was davon sollte wirklich rein und was davon gehört vielleicht nicht rein.
Mhm. Also es gibt einige Probleme, die daraus entstanden sind, tatsächlich in der Vergangenheit. Ja. Also es gab halt Zeiten, wo das Briefspiel im Boten sehr, sehr beeinflusst hat. Und da gab es halt viele Listen von langem Name-Dropping, weil jeder Charakter, der im Briefspiel erwähnt wird, soll auch irgendwie am Boten sein, damit er kanonisch ist.
Ja, und dann hast du eben das Problem einerseits, du hast Artikel, die daraus bestehen, dass sehr viele Namen enthalten sind, die niemand bisher gekannt hat, weil sie alle neu sind.
Und die halt hauptsächlich aus Namen bestehen, weil die...
Die Zeichenbegrenzung da ist.
Genau. Anders als in Siegen hängst du meistens nicht einfach eine Seite dran, um mehr Namen unterzubringen.
Genau, und dann hast du einen Artikel, der wenig Inhalt hat, aber sehr viele Namen. Gefolgt davon ist dann ein Problem, dass in... War das DSF 4, wo das auch sehr stark war, wo einfach das Gefühl war, jedes Ehrengut ist vergeben?
Ja, genau. Praktisch jedes Amt, das irgendwie vergebbar ist, ist kanonisch besetzt.
Und das ist unter anderem dadurch entstanden, dass eben vielen Briefspielern erlaubt wurde, ihre Charaktere, die sie gespielt haben oder die sie erfunden haben, kanonisch zu setzen durch Botenartikel. Und das hat einfach ein bisschen Überhand genommen und bei vielen Lesern dafür zugeführt, dass sie das dachten, ich kann keinen Adligen spielen, denn die sind alle gesetzt und alle vergeben.
Genau, und halt der Bote besteht hauptsächlich aus Adelshochzeiten. Also ich erinnere mich halt zeitlang, dass da halt in Foren Beschwerde waren, weil halt auch mehrere Ausgaben miteinander mehrere Artikel über Adelshochzeiten waren.
Hm.
Also wenn man sozusagen nur nach den Bedürfnissen von Fanzines, wo es darum geht, sozusagen durch Botenverfügung zu kanonisieren, sich richtet, dann schafft man halt ein Produkt, das halt hauptsächlich für diese Art von Fan speziell interessant ist.
Und andere Fans einfach hinter sich lässt.
Es kann die Zugänglichkeit verändern. Es sind unterschiedliche Fangruppen und unterschiedliche Interessen.
Hm.
Und auch da ist halt ein Fanzine super hilfreich, weil da kannst du eben nach deinen eigenen Interessen gestalten. Da kannst du eben halt das, was für dein Briefspiel relevant ist, niederschreiben. Es ist halt dann nur nicht kanonisch, aber mittlerweile ist es oft sehr gut suchbar, weil fast jedes Briefspiel hat mittlerweile eine Wiki und Blogs und andere Seiten, du kannst halt einfach nachlesen, was da passiert.
Was ich super finde, weil, also es ist halt schon echt praktisch, wenn du dich jetzt auch als Spieler, der vielleicht mit dem ganzen tiefkanonischen und so nicht so viel zu tun hast, aber du denkst dir, okay, mein Charakter soll aus der Region kommen und du kannst einfach auf den Wiki-Seiten, die aus diesen Fanzines entstanden sind, nachlesen, was ist in dieser Region genau los in diesem Briefspiel und kannst es übernehmen und hast eine ganze detailausgearbeitete Welt im Kleinen zur Verfügung.
Aber letztlich ist es Fanfiction.
Letztlich ist es Fanfiction.
Also dieselben Probleme mit dem alles ist vergeben, gibt es halt immer noch da, wenn es nicht unterscheidbar ist. Das ist Fanarbeit und das hier ist so, aber ihr dürft das auch zu einem eigenen Spiel machen.
Ja.
Was halt nur relevant ist, wenn bei Leuten, denen es halt sehr wichtig ist, sich an den Metaplot zu halten. Und die, für die der Bote relevant ist, ist halt nicht auch wieder eine spezielle Art von Fans. Ja.
Aber manche gibt es auch immer noch in Zeitungsform, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt nicht, also ich weiß, dass es zum Beispiel den Fantoli zum Teil noch als PDF und als Print gibt. Ich glaube, als Print dann auch zum Beispiel als Lab-Handout. Aber eben manche werden auch einfach noch weitergeführt, auch als Printprodukte. Ich weiß nicht, ob das dann eher so als Gimmick ist oder ob manche das wirklich als primäre Informationsquelle benutzen. Aber ich finde es auch noch ganz cool, dass es die auch noch weiterhin gibt.
Ja, ich würde historisch noch den letzten Held erwähnen. Das war auch ein Fanzine, das hat zu Havena, also der ersten Stadtbeschreibung für das Schwarze Auge, coole Infos rausgegeben. Und Ulrich Kieso, der halt damals Chefredakteur und einer der Erfinder des Schwarzen Auges, hat es so cool gefunden, dass er denen gesagt hat, macht doch einen Sonderband, wo ihr eure Havena-Inhalte sammelt. Der ist halt nicht im selben Verlag erschienen wie die anderen Schwarze Auge-Produkte, aber es gibt halt einfach da dieses Fanzine, das praktisch eine semi-offizielle Segnung bekommen hat und das eben den Machern gefallen hat. Und genauso ist es halt immer noch, dass die MacherInnen von das Schwarze Auge Sachen aus der Fangemeinde übernehmen wollen. Es gibt halt manchmal eben ein paar rechtliche Hürden, weil eben Autorentum eben auch auch rechtliche Sachen mit sich bringt und du kannst nicht einfach was sich jemand gedacht hat und die Wiki geschrieben hat, einfach abdrucken. Also du brauchst dir eine Erlaubnis, weil sonst darfst du es nicht. Und das heißt, man muss eben diese Erlaubnis vertraglich sichern. Und also auch wenn die Briefspieler gerne wollen, dass alles kanonisch ist, muss halt gleichzeitig auch das Rechtliche gesichert sein. Man kann nicht einfach das 1:1 nehmen. Und wenn die Redaktion das kanonisch macht und übernimmt, dann deutet es so halt, dann wird es halt von Fanfiction zu Kanon zum Kern des Produkts und dann...
Dann kann die Redaktion entscheiden, was damit passiert.
Genau, es ist halt nicht mehr nur deins.
Genau, du kannst natürlich wenn Verträge geschlossen werden, kannst du vertraglich absichern, dass bestimmte Sachen vielleicht wenn du eine Figur hast, die du einreichst, irgendwas ausschließen, was mit der Figur nicht passieren soll.
Ja, vielleicht schreibt man es dir rein, aber...
Genau, aber in den meisten Fällen ist es einfach, du überträgst, du hast halt die Figur einmal gesetzt, wie sie ist, und überträgst die Rechte an dieser Figur an die Redaktion.
Genau,
so ist es heute.
Genau, die dürfen das weiterverwenden, und zwar nach ihrem Gutdünken. Sie müssen dich nicht um Erlaubnis fragen. du bist immer noch Autor dieser Person. Du kannst halt im Impressum genannt werden, aber die Figur ist nicht mehr deine Figur, sondern es ist die Figur der Welt. Es gehört dann halt eben zu das schwarze Auge.
Ja, und
manche wollen das auch nicht.
Genau, aber das Problem ist auch, wenn dann eben die Verträge fehlen für sowas. Wenn es keine Verträge gibt, aber das irgendwann mal benutzt wurde, dann kann es einfach eventuell jetzt nicht mehr benutzt werden, weil es eben keinen Vertrag gibt, der absichert, dass die Deutungshoheit bei der Redaktion liegt.
Ja.
Und dann kann vielleicht irgendetwas nicht nachgedruckt werden oder nicht übernommen werden, im Zweifel einer Storyline,
ja,
weil die Verträge für die Figur nicht vorliegen.
Ja, genau. Aber wir nehmen halt Autorenrechte ernst und es ist gut, Autorenrechte ernst zu nehmen. Und zwar sowohl im Bereich der Entlohnung als auch eben im Bereich der von Impressumspflichten und so etwas. Und deswegen, man macht es nicht einfach so,
ja,
sondern macht es nur vertraglich abgesichert.
Genau. Aber andersrum, wenn man so ein Fanzine macht, auch wenn man Webseiten und dergleichen macht, besteht das rechtliche Problem ja genauso andersrum, dass du im Prinzip Lizenzprodukte benutzt, ohne Lizenzinhaber zu sein.
Ja, oft. Du benutzt halt Material.
Genau, ob es Bilder sind oder Texte, die du übernimmst.
Ja, die meisten Verlage oder Inhaber von Intellectual Properties freuen sich darüber, dass das passiert und es eine aktive Fangemeinde gibt, solange ihnen das halt nichts wegnimmt, gefühlt.
Ja. Deswegen, oft kann man das machen. Wenn man das tatsächlich was veröffentlichen möchte, sollte man wahrscheinlich fragen.
Wenn man Geld dafür nimmt, vor
allem. Wenn man Geld damit nimmt, spätestens. Ich weiß halt, dass Fragen gerade bei der Schwarze Auge oft dazu führt, dass gesagt wird, ja cool, wo können wir das verlinken? Und dann teilweise noch gegenseitig Werbung gemacht wird.
Ja klar, genau. Was meinte ich mit? Eigentlich freut man sich.
Genau.
Aber, also ja, wenn man tatsächlich ein Fanzine macht, das eben durch Fantum lebt, dann hängt man eben auch an irgendwem dran, von dem man Fan ist und ist bis zu einem gewissen Grad von dessen Wohlwollen abhängig.
Ja.
Und das macht natürlich sowas wie kritischen Journalismus schwierig. Also wenn du ein journalistisches Fanzine hast, also im Fußball sehe ich das oft, dass man halt, also da gibt es halt auch viele Fanszene.
Ja,
Sachen, okay, die Magazine haben teilweise, welche, die auch eine richtig lange Geschichte haben. Wobei halt, kurze Nerd-Anekdote, ich habe davon gehört, dass Leute eine Stadionzeitung für ihre Subuteo, das ist halt so ein Spiel, wo man kleine Fußballfiguren über eine Spielfläche schiebt und dann halt drauf drückt, dass sie einen kleinen Ball in eine Richtung treten. Tipkick ist ein ähnliches Konzept.
Okay.
Ich habe gehört, dass Leute eine Stadionzeitung veröffentlicht haben für ihre Liga davon.
Okay.
Und die Ligenergebnisse und so festgehalten.
Mhm. Okay.
Wollte ich nur gerade als...
ein bisschen niedlich.
Ja, aber eben auch ein Brettspiel-Fernsehen auf eine Art.
Ja.
Aber
ja,
eben, dass sich gleichzeitig eben an einer anderen Art von Magazin aus der realen Welt orientiert. Genau. Aber ja, es gibt halt einfach solche Möglichkeiten von kritischer Fanszene, wo du halt eben auch die Inhaber der Rechte
kritisierst.
Und das hat auch einen legitimen Platz. Aber je neuer sowas ist und je aktueller, umso unwahrscheinlicher ist es, dass das nur gute Ergebnisse hat für dich. Also wenn du halt, wenn die Band dich hasst, zu der du ein Fanzine schreibst und dich bewusst auslädt und du kommst nie auf die Gästeliste, du kommst nie Backstage.
Du kriegst keine Interviews, dann hast du halt auch einfach nicht mehr die coolen Infos. Deshalb, man ist halt ein bisschen abhängig davon, dass man Informationen kriegt, die nicht jeder hat. Denn sonst ist das Fanzine uninteressant.
Du bist halt ein News-Aggregator, du trägst Nachrichten aus anderen Quellen zusammen. Das ist ein valides Konzept, aber ist halt gerade mit dem Internet jetzt...
Die Hürde, das zu tun, ist relativ gering. Und das Interessante an Fanzines ist ja oft, wenn sie eine Brücke schlagen und Fragen von Fans an die Leute führen, von was immer mal Fan ist.
Oder eben coole neue Inhalte hinzufügen.
Genau.
Also wenn sie zum Beispiel Aktionen aus der Fanszene beschreiben, die dir vorher unbekannt sind.
Ja.
Das, also wie gesagt, bei hier Schwarze Auge Beispiel, halt, was im Briefstuhl passiert, zusammenzufassen für andere, ist halt ein Mehrwert, der geschaffen wird.
Ja.
Und halt für die es interessiert.
Aber das ist halt schwierig, dann kritisch zu sein, weil man Leute eben vor den Kopf stoßen kann.
Ja, es gibt halt eine gewisse Abhängigkeit und ich glaube, je mehr das Ding als ein kulturelles Gut verstanden wird, also ein Fußballverein wird oft halt als ein kulturelles Gut verstanden, das eben über das jetzige Management hinausgeht.
Mhm.
Und ich glaube, einige große Rollenspiele sind auch an diesem Punkt. Also Rollenspieler sind ja sehr leidenschaftlich und einfach dadurch, dass Rollenspiel ist so sehr auch befördert, in der Welt zu leben und sie sich zu eigen zu machen, indem man sie beschreibt, kommt es halt sehr schnell so. Es ist doch meine Welt. Und dass man das aber auch nach außen trägt. Und halt einige Rollenspiele sind halt schon eine Generation alt. Also Dungeons & Dragons und das Schwarze Auge.
Die sind?
Ja, Leute, die Kinder gekriegt haben, also die als Jugendliche angefangen haben, können Kinder gekriegt haben, die jetzt Kinder haben. denen sie anfangen, gerade das Spiel beizubringen.
Ja, es ist einfach schon eine Generation beziehungsweise länger als das.
Genau, und einige der Fanzines existieren halt länger und einige Leute arbeiten länger an den Fanzines als die Menschen, die heute die Bücher verlegen. Mhm. Und das schafft natürlich auch eine Verantwortung und ein Verhältnis zu der Fanszene.
Also ich meine, ich bin jünger als das Schwarze Auge. Nicht viel, aber ein bisschen.
Genau, wir sind beide ein bisschen jünger als das Schwarze Auge.
Und entsprechend, dass wir angefangen haben zu spielen und dass wir angefangen haben, daran zu arbeiten später, ist alles, da gab es Leute, die haben schon seit 10 Jahren oder länger ein Fernsehen produziert, als wir da eingestiegen sind.
Genau. Also, das, ja. Und wir können halt nicht sagen, uns Aventurien mehr gehört als denen.
Nie.
Wir haben anders dazu beigetragen, aber und deswegen ist es halt auch okay, wenn Fans sich kritisch äußern. Aber auch bei kritischen Äußerungen ist das Internet oft schneller. Also ja. Der reine Verriss, der ist halt in einem Tweet schneller geschrieben und du kriegst halt in weniger Worten dieselbe Schärfe rein. Wenn du allerdings eben einen Artikel zur Einordnung schreibst, wird es vielleicht anders rezipiert. Aber der Diskurs findet eigentlich nicht mehr im Fernsehen statt.
Das ist richtig. Da muss man natürlich auch sagen, kritischer Journalismus geht natürlich, auch wenn man die Insider-Infos weiterbekommen möchte. Wenn man respektvoll bleibt, besser.
Ja, genau.
Also je respektvoller man schreibt, auch wenn man Kritik anbringt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man weiterhin Futter bekommt für weitere Meldungen.
Genau, aber ja, eben, oft ist es halt eben, es gibt ein Monopol auf dein Thema, wenn du ein Fernsehen bist. Ja. Es gibt halt eine Quelle, die eben auch ein Marketinginteresse daran hat, dass gut über sie berichtet wird.
Ja.
Und in dem Rahmen handelst du halt oder schreibst dagegen an.
Genau.
Und das ist, glaube ich, halt auch was, dass eben mittlerweile Community-Management daran arbeitet, Fans bei sich zu bündeln. Also Rollenspielverlage wollen, dass Fans bei sich sind. Also jeder Verlag und jede Band will, dass die Fans sozusagen die coolen Infos bei ihnen bekommen und bei ihnen folgen, weil soziale Medien-Follower sind Kapital.
Ja, ja, ja. Aber inzwischen geht's ja auch.
Ja.
Also ne, du hast ja sozialen Medien, du hast die ganzen Möglichkeiten des Internets und du willst, dass die Leute dort dir direkt folgen und nicht nur den Personen, die über dich berichten, die nicht du sind oder nicht mit dir gemeinsam arbeiten.
Genau, du arbeitest gerne mit Fans zusammen. Also sehr viele Verlage, halt Wizards of the Coast und auch Ulysses, geben halt Previews raus. Mhm. So was wie hier ist ein Ausschnitt aus einem neuen Buch oder hier, spiel das Spiel mal vorher oder das ist die Illu.
Ja.
Die hast du selber gezeichnet, Künstler, zeig die doch mal. Und solche Sachen, die werden halt dann geteilt oder coole Fanprojekte werden halt auf den Webseiten gehighlightet, aber letztlich, um ganz ehrlich zu sein, geht es halt Marketingabteilung auch darum, einen Funnel zu bauen, das ist praktisch einen Weg, wie man zu ihrem Produkt findet. Und da sind halt Leute, die andere Teil des Fandoms erreichen, cool zu haben, um noch mehr, dass eine Fanszene existiert, eine aktive Fanszene, gibt halt deinem Produkt auch eine Daseinsberechtigung. Es zeigt eben, dass andere Leute es auch spielen. Das ist ein Grund, warum du hier anfangen solltest.
Ja. Das Schwarze Auge ist auch nicht das einzige System, das ja Fanzines hat.
Ja.
Ein eigenes Projekt haben, das wie ein Fanzine aussieht, muss man sozusagen.
Historisch gab es natürlich den Dungeon and Dragon, also zwei Zeitschriften für D&D, die halt auch sehr offiziell waren irgendwann, aber die halt eben als Magazine nebenher liefen.
Mhm.
Und es gibt auf jeden Fall eine große Menge auch an Fanzines oder gab es zu D&D.
Ja, ganz sicher.
Und zu USA-Spielen haben wir schon erwähnt, dass sie einfach mit derselben Ästhetik weitermachen, aber in Deutschland gibt es auch welche.
Abseits von DSA ist es oft weniger Metaplot-lastig in den Fanzines.
Ja. Das wird einfach der Struktur des Spiels geschuldet.
Genau, absolut. Und dadurch hat es aber auch oft weniger Wechselwirkung mit dem Verlag.
Wobei, was ist Matter Sounds hat letztens einen Schwung Fanzines einfach ins Verlagsprogramm geschafft.
Ja, was weniger. Auch ein cooles Projekt ist, wo sie einfach, ja, die Fans haben es produziert und der Verlag hat es rausgebracht.
Ja,
ich weiß nicht, wie sehr das von denen überwacht war, ob gar nicht oder ein bisschen oder ganz viel.
Ja, das aber ist auf jeden Fall schon gelesen habe.
Ich von aus.
Ich war da auch nicht genug dabei, um das jetzt exakt einzuordnen, aber es ist halt cool, dass da Fanzines erscheinen, die halt auch alle ihren eigenen Look haben und ihre eigene, ja, sozusagen, was der Fan halt jeweils reinbringen wollte. Es gibt auf jeden Fall cooles, dass eine Pixel-Grafik hat, das ist so wie so ein, ja, so Pixel-Art-mäßig aussieht. Und das interessiert mich halt einfach, weil ich diesen Designstil cool finde.
Ja, absolut.
Ja, es gibt natürlich noch viele andere, so Zines sicherlich. Jedes Spiel hat seine eigenen Fans, seine eigenen Zines. Oder viele hatten welche. Ich würde noch was im Englischen den Gauntlet-Codex erwähnen. Das ist halt bewusst ein Online-Zine, das sehr professionell gelayoutet ist. Es hat keine DIY-Ästhetik, aber halt eben aus deren Community zusammengesammelte Spiele, Artikel und sowas sind auch echt einige coole Indie-Spiele drin erschienen. Am ehesten ein Zine, das ich konsumiere, aber ich muss halt keinen Aufwand betreiben, das Ding zu holen, sondern ich kriege das digital, weil ich auf deren Patreon dabei bin.
Wo wir eben auch noch System Matters als Beispiel haben mit den Fanzines, wo Zeitschriften oder Zines natürlich auch super hilfreich sind, tatsächlich in Printform, nicht nur online, sind Veranstaltungen wie Conventions und dergleichen, wo man eben mit einem ausgelegten kleinen Heftchen neugierig machen kann, dass die Leute mit nach Hause nehmen können, drin rumblättern und wenn es ihnen gefällt, können sie dann die Online-Optionen auswählen und sich weiter informieren. Ja, für sowas sind auch immer Flugblätter und Zines und all das.
Schnellstarter.
Schnellstarter, genau. Für sowas ist es super praktisch, sowohl offizielle, also kanonische oder wie auch immer vom Verlag, um auf ihre Produkte aufmerksam zu machen, als aber auch von Fans, um auf ihre Faninitiativen aufmerksam zu machen. Für all das sind natürlich auf Conventions ist es auf Papier praktisch.
Ja, du nimmst das innere Stück mit und kannst es dann aus deiner Tüte holen nachher.
Genau. Und auf eine ähnliche Weise bin ich auch auf ein anderes Zine von einer ganz anderen Richtung gestoßen.
Ja, bitte.
Die Schlagzeilen ist...
Man kann jetzt schon raten, dass es um BDSM gehen könnte.
Das ist aber sehr weit hergekommen.
wir können Wortspieltitel nur befürworten.
Absolut. Die Schlagzeilen ist ein kleines Magazin, das ja innerhalb der BDSM-Szene weit verbreitet ist tatsächlich und immer wieder auf Stammtischen und Treffen und auch bei Partys ausliegt. Das hat auch so die typischen Sachen drin. Veranstaltungskalender und Tipps, was alles so geht. Kleinere Berichte, auch viel Werbung von Shops und dergleichen. Also so ein kleines Szene-Magazin.
Genau. Und das hat durchaus, also ich würde sagen, man kann damit den Boot ein bisschen vergleichen. Zum einen, es hat in den 80ern angefangen und sich dann relativ schnell professionalisiert. Ich habe ein Textinterview mit Matthias Grimme, der da seit frühen Tagen mitarbeitet, geführt und der hat erzählt, dass sie halt fast in den 80ern angefangen haben, O-Ton wie eine Schülerzeitung. Der Begriff Zine hat ihnen gar nicht so viel gesagt, aber ja, sie wollten eben eine Lücke füllen, dass es eben ein Magazin für BDSM gibt.
Die Community erreichen und bündeln, verbinden.
Genau, ein bisschen Weiterbildung auch. Also Aktivismus im Sinne von, wir wollen Leuten was über BDSM erzählen.
Ja, und auch also Interessierten in erster Linie. Das Magazin ist, also ist nicht für Leute, die sich nicht für BDSM schon interessieren.
Das ist halt ein Szene-Ding.
Ja.
Aber das haben ja viele Zines an sich, dass sie eben Szene-intern sind und Briefspiel interessiert auch nur Szene-interne Leute.
Seien wir ehrlich, ja.
Genau. Und ja, es hat dann halt 1990 hatten sie ein eigenes Büro und
verteilte Aufgaben.
Verteilte redaktionelle Aufgaben.
Also genau, und nicht mehr, dass jeder einfach nur zum Copyshop geht. Also da hat es angefangen mit einem Abo beim Copyshop. Und paar Jahre später war es dann, hatten sie ein Büro und.
Bald ein Verlag.
Ja.
Und mittlerweile haben sie ja den Charon-Verlag, der auch BSM-Ratgeber rausgibt. Mhm. Und das Magazin existiert immer noch und ist auch immer noch eins, das bewusst Text aus der Community einholt, um eben ja, da die Möglichkeit zu geben, was zu veröffentlichen und auch unterschiedliche Perspektiven im Buch zu haben. Mittlerweile drucken sie bewusst umweltfreundlich, haben auch dann irgendwann halt schnell auf Druckerei gewechselt und das Ding...
Vom Copyshop weg.
Ja, genau. Es hat mittlerweile auch, also für den Auflagen her ist es sicherlich nicht mehr klein, wenn man die Rollenspielszene betrachtet im Vergleich.
Ja, das stimmt.
Und ja, es ist halt, hat sich ebenso vom Fanzine entfernt und professionalisiert und es ist mittlerweile der Beruf von Leuten, aber es hat eben so angefangen.
Ja, damit hat es schon echt viele interessante Parallelen zum Boten.
Ja, ich glaube, es ist aber auch nicht alleine. Ich bin mir sicher, es gibt genauso Musikzeitschriften und queere Zeitschriften, die halt einfach als Zines angefangen haben und dann...
sich professionalisiert haben.
Genau, das muss auch nichts Schlechtes sein und es ist auch nichts Verwerfliches, denke ich.
Eigentlich ist es sogar was ganz Schönes, wenn Fans aus Fantum und ihrer Begeisterung und dem Versuch, die Community zu bereichern, damit so erfolgreich sind, dass sie das irgendwann beruflich machen können und davon leben können oder zumindest...
Ja, eine Leidenschaft zum Beruf machen.
Wir beide kennen das, wir beide finden das gut.
Ja, genau. Und es ist halt, also wir leben halt im Kapitalismus da. Auch wenn viele Leute sehen, zwar das abschaffen wollen, ist es halt noch nicht passiert. Und das heißt, sozusagen so viel Mehrwert zu schaffen, dass man davon von leben kann, von den Leuten gefühlt, ist das echt eine... Also, denke ich, ist nichts, wo man sich schämen muss.
Nee, überhaupt
also,
nicht.
Du bist halt nicht der... Du bist halt kein Sellout, nur weil du
ein paar Euro dafür nimmst oder Werbung reindrucken lässt, damit du das Ding produzieren kannst und noch ein paar Euro rauskriegst.
Davon leben kannst einfach.
Genau.
Also ist, ja, ich, keine Ahnung, also beim Boten ist kein Reichtum.
Also niemand lebt alleine davon.
Genau, der Bote ist finanziert den Verlag nicht. Der
ist ja auch kostenlos.
Du kannst ihn abonnieren.
Ja.
Noch digital abonnieren mittlerweile.
Das digitale Abo nur für den Boten, also ich glaube nur der Bote ist kostenlos. Das Heldenwerk dazu kostet Geld.
Ja.
Also man kann den Boten, glaube ich, kostenlos runterladen.
Ja. Ja, genau. Du kannst jeden Boten kostenlos runterladen, aber du kannst ein digitales Abo abschließen mit
den Heldenwerken.
Genau, du kannst den Pay What You Want runterladen, das ist ein Unterschied. Du kannst den Leuten Trinkgeld geben.
Genau.
Das ist die Frage, du musst dich entscheiden, ob du einem Verlag Trinkgeld geben willst oder wem anders, aber die Möglichkeit ist dir gegeben.
Mhm.
Ja, genau. Aber.
Aber wir waren eben bei Dingen, die einem unangenehm sein können oder auch nicht. Viele Scenes im BDSM-Bereich sind sehr nahe Pornografie, wenn man ehrlich ist. Die Schlagzeilen nicht.
Nee, die
Schlagzeilen ist tatsächlich ein Informationsmaterial.
Genau, es gibt durchaus Artikel und so und Kurzgeschichten. Natürlich haben die. Also, ja, es geht um Sex oft. Es geht um Kultur, aber es geht auch um Sex.
Ja, es geht überraschenderweise oft um BDSM.
BDSM ist halt was halt marginalisierte Sexualität. Bis zu einem gewissen Grad. Und gerade frühe BDSM-Pornografie hatte halt eine DIY-Ästhetik und einen DIY-Charakter, weil es eben in so einem kleinen Rahmen
unter der Hand gehandelt wurde.
Ja, genau.
Also so selbst gemacht war oft einfach.
Genau, also es war im Grunde dasselbe, aber halt teilweise eben einfach nur halt Pornografie teilen und, also nur in Anführungszeichen Pornografie teilen und halt oft auch mit einer Gewinnorientierung für bedienen die Nische jetzt.
Mhm.
Da, klar, aber es gibt's halt. So hat halt vieles angefangen an auch überhaupt Informationen über BDSM, bevor es halt Mainstream genug war, als dass sich Zeitschriften verkaufen und die irgendwie in Läden bringen konnte. Also wenn es nur Sexshop waren.
Ja.
Also.
Inzwischen kriegst du in jedem Buchladen, zumindest kann man es bestellen, Infobücher, Ratgeberbücher zu BDSM.
Ja.
Das war vor ein paar Jahren noch anders.
Ja, ich habe mir letztens bei einem Buchladen ein BDSM-Buch bestellt, telefonisch, dann hat mir das einer von den Buchladenleuten mit dem Fahrrad vorbeigebracht. Ohne die Polizei zu rufen oder mich zu beleidigen.
Ein Erfolg. Ja, ich habe auch in einem ganz traditionellen Buchladen, ich glaube in Hannover war es, bin ich durch das Ratgeberregal gestöbert, weil ich ein BDSM-Buch suchte und ich habe es gefunden. Es stand da einfach bei den Ratgebern. Ja, man kann die einfach bestellen, man kann die einfach im Buchladen kaufen. Gehen wir 20 Jahre in die Vergangenheit, da war das schwieriger.
Ja, und ich denke, dass halt gerade, also das ist auch ein Unterschied von Fanware, von Zines zu Produkten. Die Bestellbarkeit über Grossisten und so.
Ja.
ISBN-Nummern und was auch die Entsprechung für Presseprodukte ist.
Ja, ja, ja. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Also, das handelt man dann halt unter der Hand oder. Legt man aus.
Genau, du musst in die richtige Kneipe gehen und da liegt's aus.
Genau.
So. Es gibt halt auch eine Unmenge an queeren Scenes.
Mhm.
Ich konnte mich da halt nicht in der Tiefe beschäftigen, dass ich jetzt Highlights rausholen kann. Ja, ich habe halt gesehen, dass es sehr, sehr viele gibt und natürlich da halt auch wieder regional aufgeteilt und nach Subszenen aufgeteilt. Also lesbische Scenes sind vielleicht was anderes als schwule und so weiter und so weiter.
Ja.
Aber ja, danke nochmal an Teil des Ganzen, hat Twitter uns
ausgeholfen.
Genau, ein paar Links gegeben, um mir eine Grundlage zu schaffen. Da wäre als Internetseite das Queerzine Archive Projekt zu nennen. Da gibt es jede Menge, wenn ihr da reintauchen wollt. Ich bin noch nicht richtig drin.
Aber wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes.
Genau.
Und dass ihr, falls ihr euch da interessiert, auch weiter umschauen könnt.
Ja, und Zines und ihre Nachfolger sind halt für marginalisierte Stimmen auch einfach ein Weg, gehört zu werden.
Wir haben es ja schon erwähnt, Aktivisten haben auch viel Zines produziert.
Gerade im queeren und BDSM-Bereich ist es halt noch viel mehr ein Akt des Aktivismus, darüber zu schreiben, zu publizieren, was man lebt, was man fühlt, als das im Rollenspielbereich der Fall ist. Da ist es halt eben, also da
In beiden Fällen ist es Information von anderen.
Ja.
Und einfach Teilen der eigenen Leidenschaft. Aber im queeren Bereich und auch im BDSM ist es offensichtlich auch einfach Aktivismus, um zu zeigen, wir sind hier, wir sind queer.
Genau, notwendige Informationen, auch lebenswichtige Informationen teilweise, die sonst nicht zu erreichen sind.
Ja. Muss man zugestehen, lebenswichtige Informationen gibt es im Rollenspiel nicht so oft.
Genau. Auch wenn es sich für manche so anfühlt.
Genau. Auch wenn es sich oft so anfühlt, seien wir ehrlich.
Genau, aber wenn ihr uns lebenswichtige Informationen mitteilen wollt, dann haben wir mehrere Adressen, wo ihr das tun könnt. Die erste wäre unsere E-Mail, nerdistyhobby@gmail.com, aber Kommentare auf Facebook, Twitter oder FetLife, wo wir als Nerdistyhobby unterwegs sind, erfüllen denselben Zweck. Dann könnt ihr uns natürlich bei allen Podcast-Plattformen rezensieren und 5 Sternen raten. Oder wenn ihr direkt einen Kommentar zu irgendwelchen Folgen habt, nerdistyhobby.de ist die richtige Adresse.
Unsere Shoutout diesmal natürlich an Per Anhalt durch die Fantastik und an Greifenklaue. Vielen Dank für die Themen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Hören.
Genau, folgt uns auf den sozialen Medien, um zu erfahren, wann die Folgen erscheinen, deren Themen wir rausgegeben haben.
Und was das ist. Wir hören uns auf jeden Fall an, was die anderen mit unseren Themen machen und was ansonsten so im Podcast-Wichteln passiert. Ich hoffe, wir konnten dich auch motivieren, bei ein paar anderen Podcasts reinzuschauen. Und hol dir nichts weg bei deiner Würfelorgie. Verleih deiner Begeisterung Ausdruck. Schenk was Selbstgemachtes und willkommen in deinem neuen Leben.